Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ganz gut. Ja, ganz okay.
Danke. Ich habe ein bisschen Panik gekriegt.
Wie geht's dir denn? Haben wir Rollen getauscht oder was ist los?
Nee, das bei mir ist jetzt gerade die Verwirrung. Erstmal, das ist ein bisschen länger her. Ich glaube, jetzt ihr könnt es ein bisschen anteasern.
Ja, wir können schon Bescheid sagen. Unsere erste Staffelfolge kommt morgen.
Morgen. Und ist aufgezeichnet
Weihnachten. Schon ein bisschen länger her. Genau, aber wir haben uns Mühe gegeben, das möglichst
zu überspielen, dieses graue, regnerische Wetter, was heute auch irgendwie so halbwegs da gewesen ist, als frühlingshaft zu verkaufen. Aber die Möglichkeit hat sich geboten, dass wir mit Melanie ein sehr schönes Gespräch führen und die ist jetzt, glaube ich, auch wieder sicher in Innsbruck gelandet.
Genau, und jetzt starten wir quasi wieder richtig mit den regulären, regelmäßigen Aufnahmen. Zweite Folge, zweite Staffel.
Und ich freue mich so darüber, weil das heißt jetzt für uns, dass wir regelmäßig jetzt so alle 2-3 Wochen mal wieder einen Aufnahmetermin haben. Und das Wichtigste für mich dabei ist, ich habe einen Grund, wieder meine Wohnung sauber zu machen.
Das ist sehr aufgeräumt.
Das hat in dieser Winterpause ein bisschen gelitten. Also
sehr gut.
Es geht mir gut, sage ich jetzt mal so.
Okay, späte Antwort, aber immerhin eine Antwort.
Mit Background, genau. Tagesspruch.
Hast du mitgebracht?
Habe ich mitgebracht. Wir haben den auch irgendwie gemeinsam rausgesucht. Unser heutiger Tagesspruch ist, Drummer is my middle name.
Und damit?
Du weißt, von wem es ist.
Ich weiß, von wem es ist. Wir fragen gleich mal unseren Gast.
Oh ja. Intro. So ein bisschen, also es ist ein Tagesspruch mit Anteasern.
Stimmt.
Denn ich glaube, heute wird viel getrommelt. Hallo Max.
Hallo.
Ja, willkommen bei Steilzeit. Das haben wir gar nicht gesagt heute. Die Leute wissen gar nicht, was sie hören.
Es wurde auch mal der Wunsch geäußert, dass wir zu Beginn irgendwie so ein Startsignal machen, irgendwie so ein Gong oder ähnliches.
Aber never change a running system. Ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Max Scharpenberg, ladies and gentlemen. Weißt du, von wem das Zitat ist?
Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, ich komme nicht drauf, nee.
Oder anders, wer ist denn dein, hast du ein Drumming-Vorbild?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich würde jetzt sagen, John Bonham vielleicht von Led Zeppelin.
Okay, von dem ist es nicht.
Ganz, ist von, ganz andere Richtung.
Ist von Ringo Starr.
Ja, ja.
Bist du Fan oder eher nicht so?
Doch, auf jeden Fall.
Der ist ein bisschen unterschätzt, oder? Also, oder habe immer das Gefühl, der wird so ein bisschen gemobbt. Ich mochte den immer. Das ist eigentlich mein Lieblingsbeatle.
Wenn du in einer Band spielst mit Paul McCartney und John Lennon, dann bist du halt nur die Nummer 3. Wer ist die Nummer 4?
Echt? Würdest du sagen, George Harrison ist die 4?
Das ist jetzt nicht der Name, der mir als erstes einfällt, wenn ich an die Beatles denke. Und Ringo Starr ist halt schon mal ein geiler Stage-Name. Wenn es auch sein echter Name ist.
Also ein guter Name, ja.
Und du hast halt immer noch die anderen beide vor dir. Ja.
Würdest du sagen, Ringo Starr wurde gemobbt?
Ich weiß nicht, ich finde, er hat immer so einen komischen, also, glaube ich, nicht so der, nicht beliebt, will ich nicht sagen, aber so, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, Ringo Starr war so ein bisschen so außen vor. Ich mochte den sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall. Klasse Drummer, super, super lustig.
Wie du eigentlich.
Dankeschön. Nee, es gab ja mal einmal die Szene von den Beatles, als sie irgendwie auf dem Hoteldach gespielt haben. Das kann man doch auf YouTube sehen. Und dann musste der auf so ein kleines Podium, was wirklich nur aus wackligen Paletten war. Und dann hat er sich da draufgesetzt, ist da wirklich wie auf hoher See hin und her geschifft. Und hat noch gemeint, Paul, das machen wir hier nicht. Das geht nicht, das kann ich nicht machen.
Aber hat er gemacht, oder?
Ja, klar.
Ja, geil.
Weil er gemobbt wurde, weil er in die Situation reingemobbt wurde.
Genau.
So läuft's.
Die Szene ist auch Teil von diesem Film. Heißt der Yesterday? Dieser Beatles-Film?
Du meinst den Film, wo die Leute dann auf einmal
die Beatles nicht mehr kennen. Da ist, glaube ich, die Szene auch mit drin, wo sie auf diesem Hoteldach spielen. Oder? Doch. Doch.
Ich weiß gerade selbst nicht.
Das ist ein sehr sehenswerter Film, fand ich.
Genau, weil das ist so bei Beatles, du hast den Film, du hast irgendwie so eine Zeichentrickserie oder war es ein Zeichentrickfilm, ich weiß es nicht.
Die Yellow Submarine-Geschichte.
Genau, genau.
Ja.
Also, ja. Grund genug, ich bin mir jetzt, warte mal, ich bin
am Überlegen. Wir driften ein bisschen ab.
Aber warte mal, wir machen jetzt einfach, weil wir sollen ja auch ein paar Segmente mal mehr zum Anfang machen. Das ist einfach mal die Erinnerung, Filme nochmal zu gucken. Es ist keine blöde Tätigkeit. Es ist blöd, dass ich jetzt nicht weiß, was in diesem Film passiert ist.
Oh, das aber. Hast du ja gut hergeleitet. Wir sind, wir haben jetzt das Drumming-Thema auf jeden Fall hier schon eingeführt sozusagen. Und du sitzt hier, weil du, ich wollte gerade Trompete sagen, weil es mir...
weil du Trompete spielst. Was,
weil du Schlagzeug spielst.
Was machst du überhaupt?
Genau. Ja. Und ich habe zur Vorbereitung auf diese Folge mich mal wieder in meine Zeitungsarchive begeben. Oh. Und nochmal recherchiert und ich hatte das irgendwie ein bisschen vergessen. Du warst 2019 der jüngste Stipendiat in Rüsselsheim ever.
Ja, das, 17. Das ist korrekt.
Der jüngste Kulturförderstipendiat. Damals wolltest du auf jeden Fall auch nach dem Abi Schlagzeuger werden. Was ist da draus geworden? Du warst auch damals schon Schlagzeuger, aber du wolltest es auf jeden Fall irgendwie hauptberuflich machen. Ist das immer noch so?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Der Plan hat sich nicht geändert. Mit dem Abi, kurz nachdem es bekannt gegeben wurde, dass ich Förderstipendiat wurde, kam ja Corona leider. Und dann ist alles irgendwie hinten runtergefallen. Die Verleihung hat ja erst auch 2 Jahre später stattgefunden. Und man hat auch gemerkt, die Musikbranche ist total am Ende. Selbst Rock am Ring war, glaube ich, kurz vorm Konkurs. Und dann ging es irgendwie nach dem Abi drum, irgendwas musste ich machen oder wollte ich auch machen. Ich wollte jetzt nicht einfach da rumsitzen und habe mich auch noch nicht bereit gefühlt für die Aufnahmeprüfung. Deswegen habe ich dann angefangen mit einem Studium in Frankfurt an der Goethe-Uni, Wirtschaftswissenschaften. Wollte das eigentlich nur so 2-3 Semester machen, will ich dann aufhören. Und dann waren es irgendwie 4 und jetzt, dann habe ich gesagt, jetzt mache ich fertig und jetzt im August bin ich dann hoffentlich ganz durch.
Damit du was Solides hast.
Ja genau, da habe ich was Gescheites gelernt. Nee, das war aber tatsächlich nie Thema bei uns. Meine Eltern stehen da komplett hinter mir, haben irgendwie nicht diesen klassischen Satz, lern erstmal was Gescheites gesagt, sondern hätten von Anfang an gesagt, hier, geh an die Hochschule, studiere Schlagzeug, mach das. Aber im Nachhinein war das bisschen Warten vielleicht noch doch ganz gut, weil ich mich jetzt so dermaßen verbessert habe, auch gerade in den letzten 4 Jahren.
Das heißt, du hast immer weiter geübt und hast täglich. Du nach wie vor Unterricht? Ja,
ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin im Unterricht bei Patrick Metzger. Der ist in Klagenfurt, ist der Fachbereichsleiter der Musik. Der war auch schon in Mannheim, hat er schon doziert und in Karlsruhe, ich glaube in Kaiserslautern auch, also schon überall. Ist ständig auf Tour mit irgendwelchen Leuten, auch Beatrice Egli zum Beispiel, also der kann schon ein bisschen was.
Krass, und wie läuft das dann ab? Also hast du digitalen Unterricht oder bist du öfter in Klagenfurt oder trefft ihr euch irgendwie auf halbem Weg oder...
Der ist öfter in Mannheim, also der ist gebürtiger Mannheimer, glaube ich sogar.
Okay.
Und dann fahre ich immer zu dem nach Mannheim runter. Ich bin nicht so der Fan von Online-Unterrichtsstunden.
Ja, auch gerade, ich finde das, wir haben ja alle diese Zeit mitgemacht, also wir MusikerInnen. und ich glaube, gerade so Instrumentalunterricht ist halt ultra blöd mit so versetzt und also gerade im rhythmischen Bereich, oder? Stelle ich mir das total komisch vor.
Das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Ich weiß es nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie ausprobiert. Ich habe dem Ganzen, das ist überhaupt keine Option eigentlich. Und ich glaube aber einfach, dass zu sehen, wie ich die Technik anwende, dass das viel zu schwierig ist mit der Kamera. Dann ist vielleicht auch wegen der wackelnden WLAN-Verbindung irgendwie das Bild mal unscharf und alles. Und dann ist das auf jeden Fall nicht so effektiv, wie jetzt irgendwie, wenn man in Präsenz ist.
Im Grunde bräuchtest du ja auch irgendwie mehrere Blickwinkel. Und die hast du, wenn du jetzt irgendwie einen Laptop vor dir stehen hast, hast du entweder Schlagzeug vor dir im Blick oder man sieht nur deinen Rücken, dann kann ich es mir schon vorstellen. Weil Schlagzeug ist jetzt nicht so, dass man auf den Sound achtet, es geht eher um den Takt. Oder
ich bin der Sound nicht, ist auch nicht total wichtig.
Also, okay, dann bin ich jetzt still.
Ich muss dich da leider enttäuschen, man kann ja auch ein Schlagzeug stimmen und dass das vernünftig klingt. Da gibt es ganz verschiedene Techniken, wie man es haben will, wie man es machen will. Man kann es dämpfen, man kann es weniger dämpfen. Ja. Wo ich das Fell anschlage, wie stark ich schlage, das macht alles einen riesen Unterschied, auch vom Sound her.
Was für einen Schlägel du benutzt.
Was für Sticks ich benutze, ob das jetzt Leinern oder Holzköpfe sind oder ob das so Paukenschläge sind, das gibt's ja alles. Oder Besen, die aber ja genau. Und all die Sachen gibt's ja und dann ist auch noch ganz wichtig die Groove-Dynamik innerhalb. dass dann irgendwie die Snare nicht leiser ist wie die Hi-Hat oder sowas.
Christian nickt.
Christian weiß auch Bescheid. Ich weiß Bescheid.
Also, ich glaube, ehrlich gesagt, du kennst die Bestandteile von einem Schlagzeug besser als ich.
Meinst du?
Mhm.
Also.
Glaube ich schon.
Ich weiß nicht. Also, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich musikalisch einfach so unglaublich unbegabt bin. Und gerne Musik höre und es auch gerne mal anschaue und denke, alles toll. Also jetzt, ja, so den Klassiker Bassdrum irgendwie ein paar Pullis oder sowas reinschmeißen, um sie zu dämpfen. Ja. Das ist, ja, so Begrifflichkeiten, das kriegt man doch irgendwie hin.
Ich glaube, also, mit Schlagzeug kenne ich mich am allerwenigsten aus. Wirklich am allerwenigsten.
Also, weil meine größte Vermutung, die wahrscheinlich sich auch bestätigt, ist, man kann sehr viel Geld darin verlieren. Oder viel reinstecken.
Wie in jedes Instrument. Aber ich glaube, gerade beim Schlagzeug kannst du dich ja komplett austoben.
Da kann man sich dumm und dämlich zahlen teilweise.
Du hast du eins? Hast du mehrere? Hast du mehrere Bestandteile?
Bei uns zu Hause sind jetzt aktuell 5 Drumkits.
5? 5,
ja.
Aber nicht alle aufgebaut?
Nein. 2 sind im Moment aufgebaut.
Ist ja auch schon ziemlich viel. Habt ihr einen eigenen Raum dann? Oder also, wie muss ich mir das vorstellen? Nimmt ja auch wahnsinnig viel Platz ein.
Ja gut, dadurch, dass ich die so ein bisschen hoch kann staple, von Bassdrum hoch zum kleinen Tom, geht das tatsächlich. Und das andere Schlagzeug, ich habe 2 E-Drums zu Hause. Einmal das TD-4 und einmal das TD-30, jeweils von Roland. Das TD-30, das benutzen wir immer in der Probe. Das ist einfach, wir proben bei mir zu Hause im Keller. Und dann ist das einfach angenehmer, auch von der Lautstärke, die zu regulieren in so einem kleinen Kellerraum. Wenn ich dann irgendwie am E-Drum spiele und dann, wenn ich irgendwie für mich übe, dann sitze ich am Akustikset. Da kannst du die Technik viel besser üben. Der Stock springt ganz anders. Das hat einen riesen Unterschied, macht das.
Wir steigen hier schon voll technisch ein. Du spielst schon wahnsinnig lange Schlagzeug und du warst überhaupt schon sehr früh in der Musikschule, ich glaube mit 2 Jahren oder so, ne?
Ja.
Wie kam es dann zum Schlagzeug? Also du meintest, glaube ich, deine Familie hat einen musikalischen Hintergrund oder ist zumindest sehr enthusiastisch. Wie kam das zustande?
Also meinen Eltern war von klein auf wichtig, dass ich irgendwie eine kleine, oder wenn es auch wirklich nur eine kleine musikalische Ausbildung genieße. Und deswegen kam es dann erst zur musikalischen Früherziehung, dann war ich später noch im Chor der Musikschule. Und dann war ich 6 Jahre alt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als es dann hieß, so Max, jetzt such dir mal ein Instrument aus. Und wir hatten glücklicherweise alles im Keller an Instrumenten, von Schlagzeug über Gitarren, über einen Bass, Piano hatten wir alles unten im Keller, weil mein Vater immer mit, der hat ja bei der Stadt Rüsselsheim im Bereich Asyl damals noch gearbeitet und da hat er mit Geflüchteten bei uns zu Hause im Keller immer Musik gemacht. Und dadurch hatten wir einfach das ganze Equipment, das hat er dann einmal dafür angeschafft, dann hatten wir es irgendwie 10, 15, 20 Jahre lang. Und so konnte ich mich an alles dran setzen und mich an allem austoben. Und irgendwie hat mich das Schlagzeug am meisten gereizt.
Krass. Also dein Papa spielt auch alles oder spielt er ein spezielles Instrument?
Wenn man jetzt meinen Vater fragt, wird er sagen, er spielt gar nichts.
Klassische Antwort.
Er kann auf jeden Fall ein bisschen Klavier spielen und Bass spielen.
Mhm. Weil die Instrumente, die du aufgezählt hast, sind ja schon eher so klassische Rockband-Instrumente. Ja. Und jetzt weniger so die klassischen Klassikinstrumente, also weniger Geige und sowas. Aber ist das auch stilistisch was dich begleitet hat? Also du bewegst dich ja jetzt stilistisch eher in so einem, ja, eher Oldschool-Genre so ein bisschen. Also du machst viele Sachen, aber prinzipiell schon eher solide Rockausbildung. Ist das was auch in deinem Elternhaus dann präsent war?
Ja, also meine Eltern sind ganz große Rockfans von den ganz großen Bands wie Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, auch die Beatles, all diese riesen Rockklassiker, da sind die voll drin. Und da bin ich dann natürlich auch mit aufgewachsen, auch im Auto läuft heute noch immer Rocklandradio.
Cool.
Und dann kommt das so ein bisschen.
Soll ich zurückrudern?
Ich wollte dir Platz lassen.
Ja, nee, ich fand es schön, dass du gesagt hast, wie die ganzen Instrumente im Keller. Es wäre gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass vielleicht doch die Trompete wird. Also können wir das noch auffangen?
Aber Trompete hatte ich jetzt nicht.
Und überhaupt hatte ich auch keine da. Dem
Kalender. Nee, wir hatten
dann
wir
war die Chance.
Querflöte.
Das ist natürlich fast ähnlich.
Das ist, ja, ja, ja.
Aber das wolltest du nicht, Querflöte?
Nee. Boah, nee, das hat mich, also das hat mich das, nicht gepackt.
Das kann ich verstehen. Ich hatte eine Querflöte-Probestunde und das fand ich so affig. Also ich finde, das klingt schön, aber ich fand diese Handhaltung und dieses da rein, das fand ich, das hat mich einfach total abgeschreckt. Kann ich nachvollziehen.
Aber ich hätte eine Frage, was ist es das am Schlagzeug, was dich so reizt? Also wenn du schon erzählst, du hast eine riesen Auswahl gehabt, das hätte alles Mögliche werden können, aber warum ausgerechnet Schlagzeug?
Warum das Schlagzeug? Also ich war damals 6 Jahre alt, das ist jetzt eine gute Frage. Es hat irgendwie hat es mich angezogen, hat irgendwie gepasst. Meine Eltern sagen, ich habe damals schon richtig gut getrommelt. Mhm. Das kann man jetzt natürlich so sehen, kann man auch so sehen. ich bin bis heute auch ganz glücklich über die Entscheidung, weil unser Kellerraum jetzt nicht gerade der höchste ist. Und gerade stehen kann ich da nicht. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn ich da am Schlagzeug sitze. Und dann dürfen die anderen schön stehen bei der Probe.
Das passt dann. Stimmt, der Rest steht meistens. Tatsache. Wir haben es gerade schon ganz kurz angeschnitten. Du bist in verschiedenen Bands aktiv und die machen auch verschiedene Stilrichtungen.
Ja.
Richtig?
Ja.
Wie viele Bands hast du momentan?
Aktuell bin ich in 2 Bands.
Ach, das geht ja noch. Das ist ja noch richtig überschaubar. Das ist einmal Mighty Ignition, euer Flaggschiff sozusagen. Und die andere ist Baska. Und da seid ihr fast in der gleichen Besetzung,
ja,
oder?
Ja, tatsächlich, ja.
Aber ihr habt noch, noch jemand anderen am Gesang, oder? Was?
Genau, die Sarah, die singt da.
Cool. Wie kommt es zustande mit den 2 Bands? Also wollt ihr euch einfach ausprobieren und was anderes machen, oder?
Also es kam so zustande, erstmal Mighty Ignition, da habe ich ja den Flo Späth damals kennengelernt im Rind, beim Jazzcafé habe ich den mal kennengelernt gehabt. Und dann hatten wir miteinander gequatscht, hatten uns mal zum Jammen getroffen und wollten was miteinander machen. Und dann kam der Yannick irgendwann auf uns zu, Yannick Pfeiffer, und hat gemeint, David Herrera heißt er, glaube ich, der Künstler aus Guatemala, war dann zu dem Zeitpunkt hier und hat gemeint, hier, wir machen da eine Performance in einem F3. Und willst du oder wollt ihr beide da nicht irgendwie ein bisschen Musik dazu machen? Während wir uns dann da frei bewegen zu und Wände und Boden anmalen. Und so kam das dann zustande, dass wir irgendwie Fabi kennengelernt haben, weil Yannick dann gemeint hat, hier, ich habe einen Kumpel, der spielt Piano, wir suchen noch jemand. Und dann haben wir mit Fabi zusammen die Band gegründet. Zeitgleich hat dann der Flo den Leonard kennengelernt, den Bassisten. Und so haben wir uns dann damals gegründet, vor bald 1,5 Jahren.
Crazy. Ey, wo war ich bei diesem Gig?
Warum war ich
nicht da?
Das war gerade für mich so ein Aha-Moment, weil so gedanklich war ich jetzt an dem Punkt, ja, Mighty Ignition, die spielen schon ein bisschen länger zusammen und die waren schon davor, aber nein, es war tatsächlich diese Performance und ich war dabei. Also man war live bei der...
Du warst dabei?
Ich war dabei. Das war tatsächlich... Ja, wenn du das jetzt so erzählst, kommt es eigentlich wieder. Genau, David Herrera aus Guatemala, das war so das Abschiedsgeschenk von Karin Mayrich, dass er nochmal in das F3 reingegangen ist. Und der wollte als Abschlussperformance, hat er sich ganz viel Baumwollstoff, Stoffbahn und alles mögliche geholt und hat die in einem Raum verteilt. Und dann ist er mit Yannick und ich glaube Lina war noch dabei.
Ja.
Sind dann eben mit Farben und haben da zur Musik sich bewegt und haben diese Stoffbahn.
Ach, das war so ein komplettes Body-Painting-Ding, oder? Die waren
ja, genau.
Also am Ende, genau, die haben auch irgendwie so mit Stoffbahnen...
Ich habe die Ergebnisse gesehen davon, aber ich habe
die Entstehung nicht. Aber stimmt, ja, es wurde, glaube ich, auch gesagt, dass ihr da jetzt irgendwie zum ersten Mal so in der Konstellation...
Ja gut, das war unser erster Auftritt. Im F3, das war ja mehr irgendwie so eine Improvisationsgeschichte.
Ja.
Von Gig würde ich da tatsächlich gar nicht sprechen.
Aber es war die Geburtsstunde von Mighty Ignition.
Im Prinzip, ja. Ja, das könnte man, glaube ich, schon sagen.
Schön. Ich finde, das finde ich sehr bemerkenswert, denn ich glaube, es ist nicht so, kommt nicht so häufig vor, dass Leute von der Kantschule mit Leuten von der Planck-Schule so unmittelbar zufällig in Berührung kommen und dann auch noch zusammen erfolgreich was auf die Bühne stellen, auf die Beine stellen. Florian Späth ist, glaube ich, bei den Swing Kids groß geworden, hat dort Bass gespielt und hat sich jetzt so ein bisschen freigeschwommen und studiert, glaube ich, auch Musik.
Ja.
Genau, und du kommst ja von der Planck-Schule. Und das hat auch, glaube ich, war der Hintergrund, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Porträt über dich gemacht habe, noch nie in meinem Leben von dir gehört hatte. Und jetzt muss man sagen, mittlerweile kennen wir uns eigentlich so ganz gut, weil wir auch auf ja, kulturschaffender Ebene so ein bisschen zusammenarbeiten.
Ja, ein bisschen.
Man sieht sich ab und zu.
Das stimmt. Diese Folge kommt nämlich wie viel vor dem Produkt dieser Zusammenarbeit heraus? Morgen in 2 Wochen? Sprich, ungefähr einen Monat vor dem
Festival. Ja. Achso, ja, darauf wolltest du
hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Dieses eine größere Projekt, was wir da versuchen, auf die Beine zu stellen. Genau. Du bist nämlich, wie gesagt, nicht nur Musiker, sondern auch Kulturschaffender. Fällt es dir schwer, diese Doppelrolle zu haben? Also, wo kommt noch dieser Bock her, noch irgendwie was so kulturschaffend auf die Beine zu stellen? Du bist bei uns im Team der Booker.
Ja, kann man so sagen, ja.
Genau, und bist programmverantwortlich, zusammen mit Yannick Pfeiffer. Ist es eine Rolle, die du haben wolltest? Das weiß ich persönlich nämlich auch nicht. Oder bist du da so ein bisschen reingepusht worden von irgendjemandem? Von mir jedenfalls nicht.
Von uns allen.
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich die beste Rolle für mich im Team. Dadurch, dass ich selbst aus der Musik komme, ist das kann ich, glaube ich, auch ein bisschen Expertise mitbringen, was wir für die Bands etc. brauchen. Also wir hatten ja, Yannick und ich haben das Booking ein bisschen aufgeteilt. Er macht ja so das alles, was innerhalb der Stadt an Performances stattfindet. Und ich bin ja so auf dem Gelände dann für die Bands zuständig und betreue alles. Und ich glaube, das ist auch mein bester Job, den ich da machen kann, wo ich mit am besten mitwirken kann. Aber es macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Bin unglaublich gern auf Konzerten, bin unglaublich gern auf Festivals, ich liebe sowas. Und dann passt es auch eigentlich ganz gut, wenn ich dann irgendwie mal selbst sowas mit ein paar anderen Leuten gerade hier in Rüsselsheim in die Welt rufen darf. Das macht ultra Spaß. Auch die Vorbereitung ist mir so das eine, auch mit dem ganzen Verträge schreiben etc. Das ist dann doch schon einiges an Arbeit, aber...
Die musstet ihr ja dieses Mal gar nicht so richtig schreiben. Das haben wir auch ganz gut aufgeteilt.
Das hast du glücklicherweise übernommen, ja.
Das hat Benni vor allem übernommen.
Das habt ihr übernommen, ja.
Ja, das war... aber normalerweise, also wir ziehen da ja eh alle an einem Strang. Ja. Aber ich glaube, die Programmauswahl ist schon krass, weil ihr trefft ja eine Vorauswahl. Also kurz vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer nochmal da so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Wir sind Teil des Bel Air Festivals, des Kernorga-Teams. Und für dieses Festival bewerben sich immer doch eine ganze Menge an Gruppen und an KünstlerInnen. Und der Regelfall ist, dass Max und Yannick diese Bewerbungen sichten und dann schon mal vorauswählen und wir dann in unserer Gruppe nochmal demokratisch alles sichten und darüber diskutieren. Und also diese Vorauswahl, ich bin da noch nie dabei gewesen, aber ich stelle mir das ultra witzig vor. Also trefft ihr euch dann und macht so einen Abend?
In der Regel treffen wir uns eigentlich bei Yannick. Das sind dann auch tatsächlich mehrere Abende. Das sind dann stundenlang gucken wir uns da irgendwelche Bewerbungen an, wo man teilweise einfach nur mit dem Kopf schütteln kann und teilweise fallen einem die Augen aus dem Kopf. Da ist alles dabei.
Also im positiven Sinne wahrscheinlich dann. Okay.
Also sowohl im negativen als auch im positiven Sinne ist alles dabei. Und dann gibt es natürlich auch mal ein Bierchen, aber wir waren da doch schon durch die Professionalität und gucken uns alles entsprechend an, dass wir auch alles fair bewerten können.
Cool. Also das finde ich total interessant, weil natürlich wissen wir, wie ihr arbeitet, aber dabei, also ich war noch nicht dabei.
Also in der Vorauswahl nicht, nee. Mhm. Also wo ich mal dabei gewesen bin, ist so in dieser Phase, wo die ganzen Bewerbungen reinstreuen, dann schaut man natürlich auch mal rein, weil wir uns dieses Postfach dann auch teilen. Das waren eins dieser Negativbeispiele, das war noch als auf der Rückfahrt von der Nordsee, als wir da im Zug gesessen haben, dann doch ein bisschen abgedriftet in dieser einen Bewerbung. Die war nicht sehr gut.
Ja, aber ich finde es, also das ist halt auch spannend zu sehen, was überhaupt abgeht, auch in der Untergrundszene. Ich meine, auch diese Leute, das ist natürlich auch...
Das ist, glaube ich, auch das wahnsinnig Spannende an Bel Air, so uns jetzt mal allen auf die Schulter geklopft, dass wir tatsächlich da irgendwie ein Festival haben, wo sich eine bunte Mischung auch zusammenfindet, wo auch Leute initiativ, oder wir fordern ja Bewerbungen oder wir wollen Bewerbungen, sich dann auch melden. Und ich meine, dieses Jahr waren es weitaus mehr als letztes Jahr. Ja, also allein Musik waren es, glaube ich, über 80. Das dann halt erstmal zu sichten, eine Entscheidung zu treffen. Dann habt ihr sicherlich auch immer mal Meinungsverschiedenheiten zu Einzelnen. Mhm, ja. Da irgendwie eine Einigung zu finden. Und das alles, was ihr da erarbeitet, dann ja auch der großen Runde irgendwie vorzuspielen. Also ich mag, auch wenn es bisher nur zweimal passiert ist, ich mag diese Programmauswahl treffen. Weil wir dann wirklich in der großen Runde, der möglichst großen Runde dann zusammensitzen. Das sind Termine, da machen wir dann halt auch nochmal irgendwie 3-4 Stunden. Um da irgendwie dieses Programm zusammen zu setzen. Und da allein dann irgendwie erstmal, wir kriegen ja das Gute vorgesetzt. Ja. Und was da an Arbeit, an Vorarbeit reingesteckt wird, das ist wahnsinnig faszinierend. Das ist auch schön, dass es eine Arbeit ist, die jemand anderes macht. Dann kann man sich nämlich auf die Dinge konzentrieren, die ihr beiden vielleicht dann nicht so prickelnd findet.
Ich finde auch, wir sind da ganz gut verteilt eigentlich. Ja. Jeder hat da schon die Aufgabe, die einem gut steht, sozusagen. Ich wollte eine elegante Überleitung machen, aber irgendwie ist es mir nicht so richtig gelungen in meinem Kopf. Aber wir haben schon jetzt so ein bisschen drüber gesprochen. Du agierst schon so ein bisschen dein Leben lang hier in dieser Stadt. Bist du hier geboren?
Ich bin in Wiesbaden geboren.
Oh. Egal, aber du bist hier aufgewachsen, ja. Und wahrscheinlich nur Krankenhausaufenthalt dort und dann direkt
ganz
hierher.
Ganz genau.
Du warst nach dem Abitur auch nicht weg, was ja auch gar nicht ging, weil da war Corona, glaube ich. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich immer hier geblieben. Diese Rüsselsheim-Verbundenheit, das fragen wir eigentlich fast alle, unsere Gäste. Wo kommt die her? Also, warum bist du hier geblieben oder was findest du cool hier in der Stadt?
Also ich habe natürlich hier meinen sozialen Mittelpunkt. Ich habe hier alle meine Freunde in Rüsselsheim. Meine Opa und Oma wohnen hier. Ich wohne ja auch noch bei meinen Eltern. Also wir sind alle hier in Rüsselsheim. Und Rüsselsheim ist einfach eine schöne Stadt, muss ich sagen. Also man hat natürlich immer auch gerade so gegen Ende der Schulzeit mitbekommen, dass die Leute völlig auf Rüsselsheim fluchen und hier weg wollen. Ich glaube, so Leute kennt jeder, aber ich kann das tatsächlich nicht so teilen. Meine Eltern haben schon immer positiv auch nur von Rüsselsheim gesprochen, weil du hast hier einfach alles, du hast hier Schulen, du kannst hier einkaufen, du bist hier direkt an der Autobahn, also du musst jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang durch die Pampa fahren, um irgendwie mal ein Stück Autobahn zu sehen. Du bist hier mitten im Rhein-Main-Gebiet, es geht eigentlich nicht idealer von der Lage her. Und dann habe ich jetzt auch das Glück, dass ich die letzten Jahre unglaublich viele tolle Menschen hier kennenlernen durfte. Sehr, sehr viele inspirierende Gespräche geführt habe, sehr viel Lustiges gehabt habe, sehr viel ernste Gespräche auch geführt habe. Und die Leute sind hier einfach, gehen einem auch offen entgegen und sind offen immer für neue Leute. Und gerade das ist so schön hier. Und auch die Entwicklung der letzten Jahre.
Ich finde das so krass, das hört man so selten und das hört man vielleicht auch sehr selten von jemand so Jungem. Man muss noch mal kurz dazu sagen, wir haben es zwar vorhin so ein bisschen angedeutet, aber du hast 2020 Abitur gemacht.
Mhm, ja.
Du hast gerade Geburtstag, du bist jetzt 22.
Ja.
Jesus Christ. Also finde ich wirklich aber bemerkenswert, dass jemand Junges Bock auf diese Stadt hat. Hast du das Gefühl, dass es auch ein bisschen durch dein Förderstipendium kam, dass du mehr in diese Kulturszene reingerutscht bist? Weil wenn ich drüber nachdenke, weiß ich überhaupt nicht, wie du in diese Gruppe reingekommen bist. Also oder wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Oder also, wie dieses Bill Erding entstanden ist. Mir fällt das gerade überhaupt nicht mehr ein. Über Jonathan wahrscheinlich. Aber
das ging ja ganz ursprünglich von Ranja aus, die ja die Kulturamtgruppe gegründet hat, um die freie Szene zu connecten miteinander.
Das hat ja irgendwie doch geklappt.
Und dann
jetzt heißt es nur anders.
Und dann haben wir uns ja so untereinander kennengelernt, so habe ich auch Jonathan kennengelernt, der war ja ganz frisch dann zu dem Zeitpunkt da. Oh, meine erste Begegnung war auch mit Jonathan, ich glaube, bei der Jury-Sitzung von, als Elias damals gewählt wurde zum Förderstipendiat. Da hatte Jonathan, glaube ich, seinen zweiten Arbeitstag.
Ach krass.
Oh ja. Oh. Ja. Es ist, also Förderstipendium fasst, glaube ich, auch schön zusammen, wie ich auf also auf dich und auf Jonathan gestoßen
bin. Stimmt, das war unsere erste Begegnung damals.
Also Jonathan habe ich auch in dieser Jury-Sitzung, wo dann Elias das Stipendium bekommen hat, da war nämlich dann die Frage, habe ich vor dieser Jury gestanden, habe ich gedacht, wer ist denn das? Wer, warum hilft der mir jetzt da an dem Laptop und so weiter? Wer ist der überhaupt? So, und dann, ich glaube, irgendwie ein paar Tage später hat mich dann Jonathan angerufen und irgendwie wollte dann ein Gespräch. Dann haben wir uns getroffen und seitdem hängt man dann irgendwie aufeinander. Also so hat er, glaube ich, uns alle kennengelernt. Und dich habe ich beim ersten, 2019,
genau.
Ja. Die Geschichte, wie wir uns gegenseitig dann, oder der erste Eindruck, den wir hatten, den lassen wir, glaube ich, mal weg, weil das so ein bisschen gegebenenfalls ein schlechtes Licht auf gewisse Institutionen wirft. Jetzt habe ich, glaube ich, schon zu viel gesagt. Aber nee, da haben wir uns das erste Mal gesehen, dann hast du dieses Stipendium bekommen. Und das war dann, ja nochmal, 2019, das war, glaube ich, gegen Ende des Jahres. Ich bin dann nach Nürnberg, du hast dann darauf gewartet, dass endlich die Verleihung von deinem Stipendium angeht. Ja. Und hast dann Abi gemacht. Und dann hat sich, ja, vor 2 Jahren dieses Kulturamt gebildet. Und daraus ist letztendlich auch Bel Air entstanden. Also Jonathan kam mit der Idee, also das kann man, glaube ich, mittlerweile auch so sagen, Bel Air sollte am Anfang nur so eine reine Performance-Reihe sein. Ja. Wir nehmen uns ein paar leerstehende Geschäfte und machen da irgendwie Kunst rein. Am Ende haben wir eine Bühne am Main stehen gehabt und dieses Jahr sind es 2 Bühnen. Kann man, glaube ich, auch schon sagen. Und
kann man schon sagen, die Pressemeldung ist schon draußen.
Ja, wir haben das Programm schon veröffentlicht, also gut. Und ja, seitdem hängen wir aufeinander.
Wie schön.
Aber so wirklich den Startpunkt, weiß ich auch nicht. Wann haben wir uns das allererste Mal in der Runde zusammengesetzt?
Das war Elias November, sogar noch dabei.
Das dürfte
im November 22 gewesen sein.
Ich glaube, das war vorher sogar noch. Da waren wir im Rind.
Wir haben draußen
im Rind gesessen. Haben wir gesessen.
Man konnte noch draußen sitzen.
Da war Elias dabei, du warst da vielleicht nicht dabei? Da hat Jonathan uns diesen Zettel vorgelegt, von wegen, dieses Projekt gibt's noch und das ist die Idee von Karin Meiritsch gewesen. Haben
wir da im Rollwerk gesessen?
Nee, im Rind.
Nee, da war ich nicht dabei.
Nee, das kann gut sein. Aber das hat sich dann gut zusammengefunden und ich, ich finde, das hat sich sehr, sehr erfreulich entwickelt. So. Genau. Und
Ja. Also wir werden uns, ich wollte nur noch jetzt so als dazu noch so, wir werden uns nicht mehr los. Das ist was genau, sehr, sehr Gutes.
So ist es. Ich muss noch mal backcirkeln zu deinem Studium, wo du ja jetzt quasi so ein bisschen nicht in den letzten Zügen bist, aber schon eher im letzten Drittel des Studiums. Welches Semester?
Ich komme jetzt ins 8. Semester. Ich habe ja gleich nach dem Abi angefangen.
Das heißt, du bist fertig dann. Theoretisch bald.
Ich mache jetzt im nächsten Semester noch meinen letzten Kurs und meine Bachelorarbeit.
Und danach steht nach wie vor irgendwie Musiker werden mit einem Musikstudium an. Ich frage das deswegen, weil ich in unserem Fragebogen, den wir natürlich allen unseren Gästinnen und Gästen vorlegen, weil du etwas sehr Schönes geschrieben hast zu dem Punkt, wenn ich groß bin, werde ich. Dann hast du geschrieben, du wirst frei sein in deinem Schaffen. Du möchtest finanziell so frei sein, dass du nicht schauen musst, wie du über die Runden kommst, sondern die Dinge tun kannst, die dir wirklich Spaß machen und dich erfüllen. Und das fand ich super schön. Ich fand das sehr erwachsen und gleichzeitig aber auch sehr kennzeichnend so vielleicht für die Generation. Für wie realistisch hältst du das dieser Tage im musikalischen Bereich? Wir hatten schon drüber gesprochen, Corona, Kulturbranche ziemlich am Boden. Für wie realistisch hältst du diesen Wunsch, wenn du groß bist?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil gerade in der Musikbranche, würde ich jetzt mal schätzen, musst du irgendwie Glück haben, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, dass du dann in irgendeinem Club spielst und dann kommt jemand danach zu dir und sagt, hier Leute, ich fand euch so gut, ich habe da eine Band, geht mal mit denen auf Tour, macht irgendwie Support bei denen oder hier, ich nehme euch unter Vertrag. Das wäre natürlich das Allerschönste. Es ist brutal schwierig, von der Musik im Moment zu leben. Gerade bei Auftritten legen die Leute teilweise mittlerweile schon drauf. Also bezahlen schon Geld dafür, dass man irgendwo spielen darf. Und durch Streaming verdient es jetzt auch nicht gerade die Welt. Das ist jetzt nicht die allerfairste Verteilung leider. Und es ist brutal schwierig, aber ich glaube schon, dass es machbar ist.
Ich glaube, gerade dieses, dass du finanziell so frei sein kannst Dinge zu tun, die dir trotzdem Spaß machen. Ich glaube, das bedeutet für viele Leute, die gerne Musik machen, okay, ich habe diesen Brot-und-Butter-Job, diesen Bürojob vielleicht und mache Musik weiter als Hobby. Ist das eine Option, die du grundsätzlich erwägst oder gibt es für dich eigentlich keinen Plan B? Also möchtest du Berufsmusiker sein, komme was wolle oder?
Also ich sag mal, wenn jetzt alle Stricke reißen sollten, dann ist das, muss ich das natürlich auch irgendwie in Erwägung ziehen, aber ansonsten ist das erstmal nicht das, was ich im Moment irgendwie anpeile.
Cool. Finde ich gut. Mhm. Finde ich einen soliden Wunsch.
Ja. Und ihr wart ja mit, ihr habt letztes Jahr bei Bel Air auch mit Martin Knichen gespielt, Davor auch einige Auftritte gehabt. Und ich meine mich zu erinnern, es gab so eine Phase, wo wir dann wirklich auch regelmäßiger, zwar also in der Region rumgetourt sei, dass er mehrere Auftritte gehabt hat. Also die Chancen, dass dann doch vielleicht mal jemand kommt und sagt, hier, habt ihr vielleicht mal Lust da zu spielen oder habt ihr mal Lust da irgendwie Vorband oder sowas zu machen, die sind schon groß.
Ich glaube, man muss halt super rührig sein. Man muss halt, glaube ich, unheimlich aktiv sein. Und ich glaube, auch Social Media ist überhaupt nicht zu unterschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gerade als irgendwie Musikerin oder Musiker, die wirklich komplett auf sich allein gestellt ist irgendwie. Ja. Ich meine, das sehen wir ja auch an unseren Bel Air Acts, die wir da haben. Wir sind ja ein Festival, was sehr einen großen Wert drauf legt, dass wir Leuten eine Plattform bieten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und da, finde ich, ist es schon auffällig. Also ich mache den Social-Media-Account für das Festival und da ist es schon, folgt natürlich vielen Leuten da. Und da ist es schon sehr auffällig, dass viele unheimlich aktiv sind und wirklich jeden Tag Reels posten und. Mhm. Und das ist halt, du bist als Musiker dieser Tage, der es irgendwie schaffen will oder der selbstständig irgendwie da sich hochziehen möchte, musst du halt irgendwie alles sein. Du musst Buchhalter sein, du musst dein Social Media Manager sein am Anfang, bis du erstmal dir einen Kreis aufbaust oder ein Management oder was auch immer. Du musst alles machen.
Ja.
Und das finde ich schon beängstigend und habe großen Respekt davor vor jedem, der diesen Weg dann trotzdem wählt. Ja, voll ernsthaft jetzt hier geworden.
Ja, das ist.
Gehört dazu.
Es gehört dazu und also, das ist, glaube ich, auch so, wie viele in der Musik sind über Social Media wirklich bekannt geworden. Und das ist, glaube ich, so, wo viele vielleicht auch irgendwie auch darauf hinsteuern, dass man einfach diesen einen Hit irgendwie landet, irgendwie ein Lied, was dann halt bei TikTok sonstiges immer durchgespielt wird. Und dann hast du deine Bekanntheit. Dann sind hier, glaube ich, auch Downloadzahlen bei Spotify dann auch vielleicht dann ein geringeres Problem. Und es ist halt was anderes. Früher hast du dann einfach Demo-Tapes an verschiedene Labels geschickt und hast gehofft, dass irgendwas draus wird oder dass dann irgendwelchen komischen Kellerklitschen gespielt, in der Hoffnung, dass dann doch einer da sitzt und sagt, hier, komm mal mit, mach mal Vorband bei
Half
Maiden oder sowas.
Total wild.
Wie ist euer Social Media Game?
Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, ausbaufähig.
Ich finde es halt ultra schwierig, du musst dich auf die Musik in sich eigentlich konzentrieren halt auch, ne?
Ich meine, du kannst immer alles besser machen. Es ist jetzt wirklich nicht brillant, keine Frage, aber wir posten jeden Auftritt, wir machen immer mal wieder eine Story und sobald wir halt irgendwie mal angehen, was auf Spotify etc. zu releasen, dann wird das natürlich auch nochmal hochgestuft, keine Frage.
Es ist halt auch einfach unendlich anstrengend, diesen ganzen Content zu produzieren und es ist ja auch nicht mehr irgendwie damit getan, so ein, weiß ich nicht, bisschen schlechtes, wackeliges Video hochzuladen. Du musst das ja schneiden, dann passt es im besten Fall noch auf den Beat und so. Ja. Also ich maß mir das überhaupt nicht an, das auch zu können, aber ich finde es schon einfach immer sehr, sehr zeitaufwendig, da was zu produzieren, was halt irgendwie cool ist. Und zu erwarten, dass man gleichzeitig noch Musik macht, das ist einfach utopisch. Ja, genau.
Ja, aber um nochmal auf die Vorbandgeschichte zurückzukommen, wo du ja auch eben Iron Maiden noch meintest, wir sollten ja mal mit der alten Band noch, mit Never Before damals.
Never Before, ja.
Mit Never Before sollten wir Vorband von Völkerball machen.
Ach krass, das ist die Coverband. Ist
die weltweit größte Tributeband von Rammstein.
Krass.
Die auch europaweit Riesendinger füllen, tausende Leute ziehen. Da wurde uns angekündigt, dass wir irgendwie, wenn es richtig gut läuft, vor 5.000 bis 6.000 Leuten spielen.
Oh, krass.
Und dann kam leider Corona.
Boah, das ist ultra bitter. Und dann kam natürlich jetzt auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie es Völkerball momentan so geht, weil Rammstein geht es ja auch so mittel, würde ich mal sagen.
Na, Rammstein geht es nicht mittel. Ich glaube, die gehen jetzt bald wieder auf Tour, oder?
Vermutlich schon.
Und da gehen trotzdem Leute hin. Also.
Ja, aber das ist ja schon, also das ist natürlich ultra bitter, glaube ich, wenn sich solche Chancen irgendwie ergeben und dann einfach versanden.
Ja. Vor allem ging das Ganze über Rockland Radio, mit denen wir in Kontakt gestanden haben.
Könnte man das wieder aufnehmen für Mighty Ignition?
Bestimmt. Zumindest mal anfragen. Ich meine, das schadet nicht.
Wäre schon cool.
Ihr spielt ja im Mai bei uns auf dem Festival.
True.
Da kann man ja mal so vorweg nochmal so eine nette Nachricht an Rockland.
Genau, schickt doch mal Leute. Hier nochmal euren Agenten. Euren besten Agenten, den ihr habt. Oh Mann, ja, das ist, ich glaube, es ist ein sehr hartes Game, einfach Musik zu machen, beruflich. Ich möchte nochmal auf den Fragebogen eingehen. Weil ich habe mir extrem viele Notizen gemacht neben die Sachen, weil du auch sehr, sehr gründlich alles ausgefüllt hast. Sehr viele lange Antworten.
Ich habe mir aber auch sehr schwer getan, muss ich gestehen.
Du hast die Mühe gegeben und das sieht man auch und das schätze ich sehr wert. Ich fand, wir haben ja schon festgestellt, wir kennen uns zwar, glaube ich, ganz gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß genau, wie der Max ist. Überhaupt nicht. Mhm. Weil ich finde, du bist, also aus meiner Sicht, sehr schwer greifbar, weil wenn man dich so trifft, so ein sanftmütiger, in meinen Augen so immer ganz ruhig und so weiter, aber du hast so lustige Sachen geschrieben. Also ich habe immer gedacht, du bist voll introvertiert und so, aber du hast so witzige Sachen geschrieben. Erzähl mal was zu deiner Guilty Pleasure.
Was habe ich denn da nochmal geschrieben?
Mit dem Ding in deinem Auto.
Achso. Ja, ich habe in meinem Auto habe ich eine Weihnachtsbaumkugel in einem kleinen versteckten Fach links vom Lenkrad. Und die ist so ein sanftes Rosa hat die. Und dann steht da so ein Glitzerschrift Beste Oma drauf. Und ich und irgendwie finde ich es ganz lustig, wenn ich dann mitten in der Fahrt irgendwie, wenn ich da wieder zugetextet werde und einfach mal kurz einen Moment der Ruhe brauche oder auch mal was sagen möchte oder auch einfach so, einfach die Reaktion zu sehen, zücke ich dann einfach manchmal mitten auf der Fahrt diese Weihnachtsbaumkugel und halte die den Leuten irgendwie vors Gesicht und dann kommen da ganz spannende Reaktionen raus.
Voll die Sozialstufe, das ist kein Experiment. Das funktioniert aber immer nur einmal, oder? Mit jemandem, der es noch nicht kennt.
Ich habe es bei einer Person, glaube ich, schon dreimal probiert. Da hat es immer wieder gut funktioniert. Also Ruhe kriegst du auf jeden Fall dann im Auto.
Das ist grandios.
Und die Weihnachtsbaumkugel, die habe ich aus den... mir wurden irgendwie mal die Fundsachen aus dem Rind hingestellt. Da hieß es so, Schabo, jetzt bedien dich mal. Und da war irgendwie ganz, ganz viel Scheißdreck drin und ganz viel Müll. Aber irgendwie fand ich die so scheiße und so kacke, diese Weihnachtsbaumkugel. die war so kacke, die hat mich dann irgendwie wieder gecatcht. Und dann fand ich die irgendwie ganz lustig, die habt ihr jetzt im Auto liegen.
Ich möchte sehr gerne mal mit dir fahren. Ich möchte einmal in die Situation kommen.
Jetzt weißt du ja schon, was auf dich zukommt.
Aber das ist, glaube ich, noch was anderes, wenn man sie dann in der Hand hält.
Es ist, glaube ich, sehr viel situationskomisch. Ja. Sehr komisch. Weil so wortlos einfach so eine Kugel in die Hand gedrückt oder vors Gesicht einfach nur gehalten zu bekommen. Also entweder man weiß jetzt, worum es geht oder was dann da auch der Hintergrund ist. Okay, man hat zu viel gelabert oder... spannend. Auch einfach die Situation.
Also in den meisten Fällen wird die einfach aus dem Nichts einfach hochgehalten und dann sind die Leute, wissen erstmal gar nicht, wie man reagieren soll, was jetzt das ist. Ich werde ganz komisch angeguckt.
Ich finde das so cool, weil, also ich finde, wenn man dich kennenlernt, wirkst du so sehr, ich will sagen, erwachsen, weil das klingt immer so ein bisschen so, weiß gar nicht, negativ behaftet, aber du wirkst schon sehr vernünftig, sage ich mal. Und auf den ersten Blick, habe ich gesagt.
Du überraschst einen immer wieder. Und
dann bist du so witzig. Da ist so viel Witz drin, das finde ich total schön.
Es sind halt auch immer wirklich, also das Geniale wirklich an diesem Fragebogen ist, du hast dir schwer getan, das sagen uns alle. Das ist aber auch gut, weil da machen sich auch die Leute wirklich Gedanken drum. Und die Bandbreite von den Antworten, also wir haben jetzt neu die Frage aufgenommen, Rüsselsheim zu erklären. Also dass diese Frage, warum eigentlich Rüsselsheim?
Das hast du ja quasi schon gemacht, genau.
Und das ist wirklich die ausführlichste Antwort, die wir jemals in schriftlicher Form bei irgendeiner Frage bekommen haben, was jetzt halt schwierig, es ist jetzt schwer vergleichbar, was jetzt noch alles kommt, weil du der Erste bist, der auch wirklich darauf geantwortet hat. Und dann ist es irgendwie eingerahmt von Geschichten von deinem, beispielsweise jetzt von deinem letzten Einkauf, den du bereust. Also man hat dieses wahnsinnige Plädoyer für diese Stadt, für die Vorzüge dieser Stadt und dann kommt El Presidente.
Dann kommt El Presidente, ja.
Erzähl mal, was ist da passiert? Du warst in einem Laden, der klingt super siffig.
Weintanne?
Ja.
Also ich war in Jena bei meinem Cousin und habe ihn besucht, weil der da jetzt seit einem Jahr circa wohnt. Und er hat gemeint, hier Max, wir gehen jetzt heute mal in die Weintanne.
Die Weintanne, was ist das für ein Name?
Das klingt so ein bisschen wie eine Schmuckerstube, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Dann kommst du da hin und er hat noch gemeint, die haben da eine riesen Auswahl, die haben da Dutzende Gins, Rum, alles mögliche, die machen die haben die breiteste Cocktailkarte überhaupt. Und ich habe da bald 10 Minuten durch diese Cocktailkarte gescrollt, ohne überhaupt Wein, Bier, irgendwas zu erreichen. Und ja, die haben so eine unglaubliche Auswahl. Und dann sind wir die irgendwann durchgegangen und haben uns gedacht, Moment mal, El Presidente, der klingt irgendwie ganz lustig, er nennt sich auch manchmal so.
Dein Cousin.
Ja, aber wegen dem Videospiel Tropico.
Mhm,
okay.
Und da haben wir uns gedacht, komm, den müssen wir mal austesten. Und die Bedienung kam dann nochmal zu uns nach ein paar Minuten. Wir haben auch ewig lange auf unsere Cocktails da gewartet. Das habe ich noch nie erlebt. Wir haben da irgendwie eine halbe Stunde auf einen Cocktail gewartet.
Was ist da normalerweise drin im El Presidente?
Ich kann es dir nicht mehr sagen.
Und wie hat der geschmeckt?
Nach Rum.
Okay.
Nach Rum. Und die Ankündigung war noch irgendwie kurz nach der Bestellung, ja, die eine Zutat ist uns ausgegangen, wir würden das durch eine andere Zutat ersetzen. Der schmeckt dann noch ein bisschen süßer als normalerweise. Und wir haben das Ding dann probiert. Der sieht eigentlich ganz lecker aus. Und das war wirklich nicht viel. Das war brutal teuer für diese Menge an Getränk. Das waren irgendwie 0,15 oder so. Ich weiß, es war wie so ein Espresso-Martini-Glas.
Mhm.
Und dann haben wir das Ding probiert und es hat so die Fresse verzogen. Das ging gar nicht.
Oh Gott. Wegen Süße oder?
Nein, das war nur purer Rum. Das war purer Rum. Ich weiß gar nicht, was die da reingemacht haben, aber von dieser leichten Süße, die sonst nicht da ist, die habe ich nicht gemerkt. Ich will auch nicht wissen, wie das Ding original schmeckt, dann, wenn es richtig zubereitet ist.
Ich finde, du kannst bei Cocktails echt viel verkacken.
Ja, ja.
Ich hatte früher mal so eine krasse Cocktailphase, die ich so voll ausgenutzt habe, viel gemixt habe und so. Ich weiß nicht, ich hatte einen Lieblingscocktail. So, wenn ich rückblickend denke ich mal so, bah, der war mit Buttermilch.
Oh,
oh Gott. Mit Buttermilch und Cassis-Likör und Kakaopulver. Das war in so einem Oldschool 90er Cocktailbuch. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Das ist von meinen Eltern gewesen. Das fand ich so toll.
Es fängt ja erstmal an, so Cassis. Säuerlich.
Typische Cocktails.
So ein bisschen säuerlich. Das merkst du ja auch so ein bisschen an den Zähnen. Dann kommt Buttermilch drauf.
Säure
auf.
Aber auch Fett.
Fett.
Eine Komponente.
Und was war das andere? Dann
Kakao.
Kakao. Dass er dann generell wieder so in den Mund wieder so leicht trocken macht. Das ist wie Zähneputzen und Orangensaft.
Bei der 10. Recap-Folge, die wir immer machen, mache ich den mal. Ich suche das Rezept bis dahin raus.
Und ich mache einen Cocktail, den ich sehr gerne mag, wo ich mir noch einen anderen Namen überlegen muss, weil Black Russian hat man gerade so ein bisschen vorbereitet.
So. Ja.
Nee, aber das war so meine Cocktail, weil ich auch immer so ganz basic Caipirinha und gedacht habe, das ist eigentlich einfach nur Eis. Du kriegst da ein großes Glas hingestellt, freust dich drüber und im Grunde ist es nur Eis.
Und Rohrzucker.
Das war wahrscheinlich auch die geheime Zutat beim El Presidente. Die hatten keinen Rohrzucker mehr, haben dann einfach nur normalen Raffinini-Zucker reingemacht.
Aber jetzt haben wir schon so viel gesprochen darüber. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal was trinken, würde ich sagen.
Verdammt. Das ist so lange her, ich finde die Knöpfe nicht mehr. Und jetzt ist da auch noch ein neuer dabei. Also, oh,
den bedienen
Wahnsinn.
Wir heute auf jeden Fall noch, den neuen Knopf.
Ich stehe mal auf.
Steh mal auf. Ja. Max, du hast was mitgebracht. Aber nicht die Zutaten für den Präsidenten, nehme ich an.
Nee. Nee, das will ich keinem hier antun. Das wäre zu viel.
Christian holt Sachen aus dem Kühlschrank. Es sind zwei Flaschen. Die eine hat einen, wie heißt dieser Verschluss?
Bügelverschluss?
Ah ja, Bügelverschluss, Tatsache. Das ist eine sehr große Bierflasche, oder?
Ja, das dürfte ein Liter sein.
Erzähl mal was dazu. Was haben wir hier?
Wir haben hier einen feinen Tropfen Haslacher Helles aus dem Haslacher Brauhaus.
Schön.
Das ist ja zusammen mit dem Bräu am Mainufer, glaube ich, die einzige Brauerei in Rüsselsheim. Mhm. Und das Bier ist einfach klasse. Ich kenne der Braumeister ist der Vater von einem Kumpel von mir. Und wir haben da gerade so die Zeit nach dem Abi, haben wir ganz viel Zeit da verbracht. Und ich habe mir gedacht, dann bringst du mal hier so eine Flasche mit.
Ja, cool. Dann schenk mal ein. Ich bin ja überhaupt kein Bierfan. Also ist anders. Ich finde Bier interessant, aber ich finde es immer bewundernswert, wenn Leute so ein 0,5 Weizen abkippen.
Oh nee, das geht nicht.
Das finde ich... Also,
ja gut, abkippen ist schwierig.
Also mit Bier kenne ich mich einfach nicht so gut aus. Also mir musst du nicht so einen großen Schluck einschenken. Dankeschön, das ist super. das sieht sehr schön aus. Während du einschenkst, muss ich nochmal kurz auf drei Sachen aus deinem Fragebogen eingehen. Du in drei Worten, alle falsch. Allesfresser. Bist du so ein Picky Eater?
Ja, ultra.
Ehrlich?
Ja, ja. Ich bin da ganz schlimm. Meine Freunde hassen mich da alle für.
Was isst du nicht so gern?
Das fängt schon bei Tomaten an zum Beispiel.
Ja, das ist aber Standard. Ja, viele haben Tomaten.
Tomaten und dann gerade so in den letzten Jahren arbeite ich immer an mir dran, dass ich irgendwie ausprobierfreudiger werde. Aber das war mal doch sehr schlimm bei mir.
Kapern?
Boah, ja gut, das ist...
Hab ich schon nie probiert, ne.
Okay, guck mal, das glaube ich nämlich gar nicht, dass du... Wahrscheinlich isst du doch einige
Also
Sachen.
Mittlerweile geht's, aber...
Wie sieht's mit Champignons aus?
Aus der Dose?
Nur auf der Pizza.
aber auch aus der Dose? Okay.
Oh also gut, ich weiß ja nicht, wo die Pizzerien die dann teilweise her haben.
Ich hoffe, dass die meisten die frisch machen.
Ich hoffe es. aber im Endeffekt weiß ich nicht, was da teilweise los ist in der Küche.
Stoßen wir kurz an, dann habe ich noch zwei, drei andere Fragen. Kling, klang, klang, okay. Okay. Große Testphase hier. Mhm. Ja, das ist aber schon...
Sehr süffig.
Ja, ich finde auch, es hat fast so eine... Nicht, die Konsistenz ist nicht sirupartig, aber ich finde, es ist relativ süß. Also auf eine angenehme Art.
Ja, es hat eine leichte Süße drin, ja. Es ist auf jeden Fall kein... Dadurch, dass es ja helles ist, ist es auch nicht ganz so herb.
Okay, kurze Outing-Phase. Helles, ist es das gleiche wie Pils?
Nein.
Okay. Okay. Kann man mal kurz den Unterschied erklären?
Keine Ahnung.
Du weißt es auch nicht sehr gut. Aber du, ich habe Vertrauen in dich, dass du mir das erklären kannst.
Ich muss gestehen, ich habe es heute Morgen noch gelesen, weil mir ein paar Freunde ein Buch zur Geschichte über Bier geschenkt haben zum Geburtstag. Und ich kann es dir aber trotzdem nicht mehr wiedergeben. Es hat auf jeden Fall, es gibt einen Unterschied im Brauprozess. Okay. Das weiß ich. Ja. Ich glaube, da arbeitet die Hefe dann mehr und baut dann mehr Stärke ab, die zu Zucker wird.
Du kannst mir alles erzählen.
Also ich habe irgendwas gelesen mit Hefe, die Stärke abbaut, die zu Zucker wird.
Deswegen schmeckt es süß.
Und dadurch wird das etwas süßer, glaube ich.
Okay.
Aber
interessant.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Okay, gut. Also das überzeugt mich schon.
Es hat Geschmack. Also das Problem ist ja immer, wenn du irgendwie so diese Klassiker, Bitburger und alles mögliche, ja, die sind ja so durch... technisiert, dass es halt immer gleich
schmeckt. Das ist schon schmeckt. Was Handwerkliches.
Das ist
schön. Ja. Ja.
Und das ist auch das Schöne, es schmeckt jeder Sud, jede Fuhre schmeckt da anders. Mhm. Und das gibt dem Ganzen auch so einen gewissen Wiedertrinkwert, kann man das sagen.
Ja, ich finde auch, also das ist okay für mich als Nicht-Biertrinkerin. Sehr, sehr lecker.
Aber.
wo willst du ansetzen?
Weil es eine wunderbare Überleitung ist. Na, dann mach du.
Nein.
Vielleicht kommen wir auf dasselbe.
Nee, mach mal.
Weil, also es ist wieder aus dem Fragebogen. Es ist eben kurz mal gefallen, der eine Begriff. Es geht um deine Spitznamen. Ich finde nur sehr schön.
Beides können wir jetzt mal direkt.
Genau. Ich finde nämlich nur sehr schön. Stella hat nämlich dazu geschrieben, Nummer 1 auf jeden Fall mal nachfragen. Das ist auch das Spannende. Wo kommt das her? Und das andere, das bietet sich gerade so wunderbar zum Thema an. der Bierdurstmann.
Genau, das hätte ich nämlich auch, also dein Spitzname ist Bierdurstmann und das hätte ich nämlich auch noch anfügen wollen. Ein Attribut, was auf jeden Fall auf dich zutrifft, was ich jetzt hier dich nochmal outen kann, du bist extrem trinkfest.
Ja, ja gut, ich bringe aber auch, ich bin 2 Meter groß, bringe ein bisschen was auf die Waage. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber anderen Leuten.
Ja, das kann gut sein. Aber Bierdurstmann, also bist du so ein Bierfan? Wo kommt das her, Bierdurstmann? Das klingt auch eigentlich nach einer Superkraft.
Deswegen ja, du musst es auch mehr so also betonen, so Bierdurstmann. ich habe es nur gelesen und musste an so ein altes YouTube, so Klassik-YouTube-Video schauen, denken. Was ich festgestellt habe, dass es nicht mehr verfügbar ist, weil es wahrscheinlich ein bisschen mit dem Jugendrecht nicht so ganz in Ordnung ist. Mit der Schlangemann.
Das kenne ich nicht. Und ich glaube, Max ist dafür zu jung.
Genau,
und
das googelt bitte sein, nicht danach. Okay. Aber das war auch immer so diese Betonung.
Aber jetzt werden alle danach googeln.
Ja, natürlich. Nee, ich habe gesagt, ihr sollt es nicht machen. Also ich bin raus. Also ich habe mich schön aus der Verantwortung gezogen. Der Bierdurstmann,
ja, es kommt irgendwie durch die Abende, die wir mit Freunden im Rind und im Brauhaus verbracht haben. Weil wir, das sind einfach so unsere Go-To-Places hier in Rüsselsheim, wenn man irgendwie abends mal rausgehen will und gerade im Winter jetzt nicht unbedingt irgendwie in der Kälte hocken will, geht's irgendwie ins Rind oder ins Brauhaus und dann bestelle ich mir halt gerne mal ein Bierchen. Und finde das auch sehr, sehr lecker. Zum Unverständnis mancher Freunde, die das grässlich finden.
Das heißt, du bist nicht Fraktion Äppler?
Doch, auch. Aber nur mittwochs. nur mittwochs.
Nur?
Okay.
Beim
Bembel und montags dann?
Bin ich dann Fraktion Weizen, genau.
Okay, ist klar.
Oder Fraktion Haslacher Helles. Das ist immer dann so die Qual der Wahl. Gehst du montags irgendwie zum Studentenabend oder zum Weizenabend?
Stimmt, den gibt's auch noch, den Studentenabend. Da war ich, glaube ich, einmal in meinem Leben. Weil das auch immer so weit ab vom Schuss ist, Hasloch.
Ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Brauhaus, weil ich unsere Bel Air Bierdeckel da vorbeigebracht habe. Und habe dann auch wieder da gestanden und gedacht, man muss ja eigentlich häufiger hin. Ja. Ich bin, also die letzten Male Hasloch und Brauhaus war jetzt wegen, weil die Partei sich da ab und zu mal trifft und dann hockt man da, wird man auch irgendwie eingeladen, um irgendwas mal zu sagen oder einfach nur dabei zu sein, dann hockt man da und denkt sich, ja, ist ja eigentlich ganz nett hier.
Ja, ist super.
Aber es ist halt Hasloch und Hasloch ist doch ein Stück weit weg. Aber wenn du da häufiger bist, komme ich auch gerne mal mit.
Sehr, sehr gerne.
Damit man den Bierdurstmann mal
den in Bierdurst sieht. Ich kann ich mir auch outen. Also man merkt, dass du trinkfester bist, dass du auch irgendwie 3 Meter groß bist. Aber es sind immer schöne Abende.
Dankeschön.
Dein anderer Spitzname ist Chapeau und gerade fällt mir, glaube ich, wie die Schuppen vor. Naja, jedenfalls wird mir gerade klar, dass es logischerweise von deinem Nachnamen kommt, oder?
Ja, das kommt von meinem Nachnamen.
Das ist einfach eingehässischt, oder?
Ja, es ist irgendwie einfach so eine...
Chabot.
Ja, das ist irgendwie so die Kurzform davon geworden. Den Namen gibt es aber schon, ich glaube, seit 40, 50 Jahren mittlerweile.
Also dein Papa hat auch diesen Spitznamen, oder was? Oder?
Ja, also ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich jetzt dazu kam. Mhm. Und zwar hatten wir 2016 den Bandwettbewerb der Firma Roland in Nauheim gewonnen. Und der erste Preis war, dass wir einen Ton... Studio-Wochenende bei Mimi Polakis kriegen. Und mein Vater, dann war irgendwie so die lustige Connection, mein Vater kannte ihn schon irgendwie 40 Jahre und unser damaliger Sänger, der war dann auch noch gleichzeitig im Gitarrenunterricht bei Mimi. Und dann kommen wir da rein in das Studio in Nauheim, da sind wir durch so ein großes Hoftor rein, sind dann wie so in so ein kleines Nebenhäuschen sind wir da reinmarschiert und dann heißt es auf einmal nur von hinten, von ganz hinten aus der Kabine, oh, Chapeau! Und ich habe den Namen zum ersten Mal dann gehört da.
Wie witzig.
Das war im September 2016 war das.
Krass.
Und die anderen Jungs aus der Band hat das so begeistert, dieser Name. Der Chapeau, das dass das dann irgendwie auf mich umgemünzt wurde. Dann war ich eine Zeit lang immer erst der Chapeau Junior. Das Junior ist dann irgendwann auf dem Weg glücklicherweise verloren gegangen. Und jetzt kenne ich teilweise wirklich nur noch die Leute als Chapeau.
Ja, ja.
Ist ja auch dein Insta-Handle.
Ja, ich finde den Namen auch wirklich irgendwie ganz gut.
Catchy auf jeden Fall. Also falls du jemals als Solokünstler rauskommst, hast du schon mal, schon mal einen guten Künstlernamen. Okay, danke für diese Aufklärung. Ich überlege gerade, wo ich zwar hier weiter ansetze. Du hast noch ein weiteres Getränk mitgebracht. Muss man das erste Getränk erst austrinken oder wie macht man das am sinnvollsten? Erstmal das Bier austrinken, oder?
Das Bier kann man auch nebenbei trinken.
Jo.
Also ich muss dazu sagen, ich bin eine extrem schlechte Trinkerin. Ich weiß, dass generell Alkohol auch nicht so geil ist. Aber also gerade so durcheinander trinken, da ciao. Da verabschiede ich mich dann meistens. Dann. Von daher, ich glaube, ich trinke mal kurz mein Bier aus, aber ich habe ja eh schon nicht mehr so viel. Ich hatte ja nicht so viel.
Kannst du mal Nachschlag haben?
Nein, bitte. Danke. to start with. Genau, ich glaube, ich trinke meins erstmal aus und dann können wir gleich nochmal weitermachen. Aber ich finde, wir können beim Kulinarischen bleiben. Wir haben jetzt schon viel über Trinken gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne über Essen sprechen. Über Essen haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Aber es hat was, Achtung Christian, Knöpfchen.
Ah.
Hat was mit deinem Lifehack zu tun.
Mein Lifehack?
Ja, der hat was mit Essen zu tun.
Ja.
Erzähl mal.
Und zwar ist mein Lifehack, dass man, wenn man einen Sandwichmaker hat, dass man den lieber vorher mit Backpapier, dass man da die Eisen mit Backpapier nochmal ausstattet. Ansonsten könnte es danach sehr, sehr nervig werden.
Okay, dazu muss ich mehrere Sachen wissen. Was füllst du in deine Sandwiches rein?
So, ja, gut.
Käse und Salami in der Regel oder irgendwie Käse und was auch immer da halt irgendwie da ist, dann.
Okay, und aber ist nicht eigentlich das Geilste, wenn der Käse so ein bisschen ausläuft und dann so ohne Backpapier auf dem, wie heißt das, beschichteten, so karzinogen schwarz knusprig wird? Wird es denn das auch mit dem Backpapier?
Ich habe das tatsächlich nie wieder ausprobiert mit dem Backpapier. Aber ich hab mir vorgenommen, fürs nächste Mal das Backpapier zu nehmen.
Aber du hast es schon einmal ausprobiert?
Nein.
Noch nie?
Nein. Und,
aber du hast es...
Na, wir haben auch zu Hause selbst keinen Sandwichmaker. Das muss ich auch dazu sagen.
Wie kommst du dann aufs Backpapier? Was ist passiert ohne Backpapier?
Also wir hatten einem Freund zum Geburtstag einen Sandwichmaker geschenkt. Und haben dann irgendwie, wir treffen uns immer mal wieder einmal die Woche in der Regel, dann da kochen wir dann irgendwas zusammen, haben einfach einen schönen Abend und hatten einen Abend, wo wir den Sandwichmaker jetzt endlich mal nach einem Jahr irgendwie einweihen wollten. Und das Ding ist so dermaßen übergequollen mit Käse. Also in der Regel nicht bei meinen Sandwiches, aber ich weiß auch nicht, die anderen müssen da irgendwie ein halbes Kilo Käse in dieses Sandwich reingemacht haben, zwischen die Toastscheiben.
Wäre da der Lifehack vielleicht nicht einfach weniger Käse zu nehmen, aber das wäre ein schlechter Lifehack.
Das ist bei den A, das und B ist das für die anderen keine Option.
I see. Ich frage mich nur, ob das Backpapier vielleicht Feuer fängt.
Das habe ich mich auch gefragt, aber...
Weil das so nah an, dem, nee, an der Hitze
haben
dran
schon
ist.
So viele Leute erzählt, dass...
Echt? Also du hast Erfahrungswerte von anderen Leuten?
Ja, das
also,
auf jeden
das
Fall.
Ist halt die Frage, wie heiß wird so ein Sandwichmaker? Weil wenn du jetzt einen Ofen Backpapier einlegst mit 200 Grad, ist auch viel Temperatur. Ist halt die Frage, wie heiß wird so ein Ding?
Also da soll angeblich nichts passieren.
Also aber Sandwichmaker ist schon, also diese Sandwiches, die da rauskommen, das ist schon Premium.
Ja.
Vor allem nach sehr viel Bier oder sowas zum Beispiel. Wenn du dann nach Hause kommst und dir so ein Sandwich machst, das Geilste sind diese wie zu laminierten Ecken. Das ist so...
Das ist jetzt auch so eine Frage, wo sich dann die... wo man so ein bisschen Charakter ablesen kann. Diese Sandwich, die dann nochmal halbiert werden, also so, dass du so zwei Ecken hast,
die
oder
ich.
Die komplett?
Also nee, die ich brauche es zum Halbieren.
Ja.
Okay.
Naja, auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt auch gerne so einen. Hast du zufällig einen Sandwichmaker da?
Ich habe keinen Sandwichmaker. Aber das war auch, das hat mich sehr lange, habe ich das immer gemacht, weil es ist schon was Tolles.
Ja, aber das war so eine Phase.
Es ist so eine Phase und das ist dann auch so dieser Moment, das ist dann, was mich immer genervt hat, war wirklich das Ding sauber zu machen.
Ja, genau. Mhm. Und das Ding konntest du damals nicht mehr sauber machen nach der Benutzung.
Ich habe das immer benutzt mit Scheiblettenkäse.
Oh, ja.
Also richtig eklig eigentlich. Mhm, aber das ist auch so ein richtiges, nicht Kateressen, aber also... Ja.
Studiessen. Also es ist ein Studiessen. Ja. Schnell gemacht und es fühlt sich trotzdem irgendwie noch nach Kochen an.
Das finde ich hochgegriffen. Oh, also,
es ist zumindest eine, es ist nicht einfach nur, ich schieb irgendwie eine Pizza in den Ofen, sondern es ist schon irgendwie, man stellt schon irgendwie was zusammen, wenn man sich Mühe gibt. Oder man schmeißt halt einen Haufen Käse rein und sagt, das ist noch überbacken.
Ja, also generell bin ich ein großer Fan von Toast. Ja. Also Sandwichmaker macht schon gute Knusprigkeit, aber Toast ist auch nochmal, ich muss jetzt wirklich auch gestehen, wenn ich so richtig, nicht ausgehungert bin, aber manchmal, wenn ich anfange mit Toast, dann esse ich schon so 6 bis 8 Scheiben. Mhm. Also keine Ahnung, das ist aber auch irgendwie nicht, das kommt mir nicht so gesund vor.
Das ist der große Vorteil an einem Sandwichmaker, weil du brauchst ja immer 2 Scheiben pro Sandwich. Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich 2 gemacht und jetzt mache ich mir nochmal 2. Dann sind es auch 8 Scheiben. Aber im runtergerechnet hat man nur 4 Sandwich gemacht.
So schlau.
Und da sind die mit den Ecken wieder blöd, weil dann hast du ja wieder die doppelte Menge. Also es ist, es kommt immer drauf an, schneide ich die Pizza in 8 Stücke oder in 6? Bei 6 habe ich nicht so viel gegessen.
Alter, was für Einsichten wir hier erhalten. Unfassbar. Ich möchte jetzt, dass du das neue Knöpfchen drückst.
Das neue Knöpfchen?
Ja.
Ich drücke das neue Knöpfchen.
Ich liebe das neue Knöpfchen. Das ist unser Rüsselsheim-Sound. Wir haben versucht, oder was heißt wir? Unser exorbitant begabter Produzent, Komponist.
Sehr begabt, sehr teuer.
Benny hat uns diesen Sound gebastelt und der kommt immer, wenn wir unsere Gäste fragen, was ihr Lieblingsort in Rüsselsheim ist. Wir haben heute schon öfter über diesen Ort gesprochen und ich weiß, dass sehr viele Leute sehr individuelle Erinnerungen an diesen Ort haben und auch Gefühle mit diesem Ort verbinden. Was ist denn deins? Was ist denn deine Erinnerung an diesen Ort? Wo kommt das her? Seit wann bist du denn regelmäßig an diesem Ort zu Gast?
Also bei mir ist es das Rind unten am Mainufer. Ich würde jetzt sagen, ich bin da, ich glaube, das erste Mal vor 4, 5 Jahren gewesen. Also irgendwie so rundherum um meinen 18. Geburtstag. Und dann, habe ich ja vorhin erzählt, waren wir erstmal eine Zeit lang im Brauhaus, weil das einfach so diese Freundesgruppe war. Und ich weiß gar nicht, wie es kam, aber irgendwie war ich dann mal am Rind und dann sind wir immer wieder ins Rind gegangen. Und dann wurde das immer häufiger und dann lernst du auch all die Leute da kennen, all die Mitarbeiter, freundest dich mit allen an. Dann ist das irgendwie so eine kleine Familie geworden. Und jetzt ist es einfach, mal würde ich mal sagen, so der Lieblingsort, wenn ich irgendwie rausgehen will, irgendwie da hinzugehen, weil da muss ich mit niemandem verabreden, du gehst hin und du kennst immer irgendwen. Und wenn nicht, dann lernst du irgendwen kennen.
Das ist ein Phänomen, finde ich. Das Rind ist ein absolutes Rüsselsheimer Phänomen.
Ja.
Das trägt sich ja über Generationen, dieses Gefühl, würde ich sagen. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe sehr, dass wir den Florian Haupt hier auch nochmal sitzen haben. Weil das Rind, glaube ich, schon über Jahrzehnte hinweg einfach... Ich meine, wir haben da schon gesessen im Abi und ich freue mich auch, wenn ich jetzt da hingehe und Luise und Sascha, die in unserer ersten Staffel zu Gast waren, die in Swingkids mit ihren Abi-Freunden und Freundinnen da sitzen, sehe, das ist, ja, ich meine, gut, in Rüsselsheim, ich will nicht sagen, es gibt nicht viele Orte, an die man gehen kann so, aber das Rind ist einfach das Kult.
Ja, und allein auch das Programm, was hinten im Saal dann stattfindet, ob es jetzt Kino ist, ob es jetzt... Manchmal sind es auch, glaube ich, Vorträge.
Jazzcafé.
Das Jazzcafé ist so Gold wert, da jede Woche so brillante Musiker zu haben.
Jeden Sonntag eigentlich,
jeden,
ne?
Sonntag. Mhm. Und so brillante Musiker zu haben und das eintrittfrei.
Klar, auf Spendenbasis, ne? Es gibt am Ende eine Austrittskasse. Aber ich glaube, dass, also wer es jetzt noch nicht weiß, das ist euer Cue. Sonntags im Rind, abends, Jazzcafé.
Und ansonsten die anderen Konzerte auch wahnsinnig brillant, was ich da gesehen habe von einer Weltklasse Led Zeppelin Coverband, Weltklasse Jimi Hendrix Coverband, auch ganz neue Bands kennengelernt, die ich heute immer noch höre. Auch mit den Leuten da ins Gespräch gekommen, mit den Musikern, auch weltweit. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass dann irgendeine Coverband aus Frankfurt rüberfährt, sondern die Leute kommen teilweise aus dem tiefsten Kanada, kommen dann angefahren und spielen dann im Rind. Und auch riesige Größen wie Nazareth, die dann, die ja auch so die Hardrock-Metal-Schiene mitgegründet haben, kommen dann auf einmal ins Rind.
Ja, das ist halt auch einfach super familiär. Und wir haben kurz bevor die Aufnahme hier losging darüber gesprochen, wie lange wir jetzt schon Abitur haben und dass jetzt diverse Jahrestage bevorstehen. Und wir haben damals auch unser 10-jähriges Abitur im Rind gefeiert und das war total cool. Und es war auch völlig, also es gab keine andere Auswahl für uns, weil klar war, okay, wir haben da unsere Fofi gemacht und haben da einfach krasse Erinnerungen an diese Zeit dort. Ja. Von daher finde ich das immer sehr schön, das von vielen Leuten zu hören, dass es denen genauso geht. Ja, richtig schöne Auswahl. Ich glaube, das Rind hatten wir auch überhaupt noch nicht als Lieblingsort, oder?
Wir haben es zumindest angesprochen.
Also es ist immer mal ein Thema, klar, aber...
Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir als Lieblingsort tatsächlich irgendwie einen Laden oder eine Kneipe haben. Mhm. Davor waren es immer irgendwelche weit gefassten Orte von Ostpark über Wernerpark bis hin zu Hollacher hatten wir, glaube ich, auch mal. Ich die eigenen Folgen nochmal durchhören. Wer macht denn sowas? Schön. Und Flo müssen wir auf jeden Fall mal rein. Also klar, bei Flo wird am interessantesten sein, einfach nur dieses, was hat er schon alles hierher geholt? Und wen kennt er alles? Mhm. Weil das ist...
Ja. Ich glaube, da geht die Folge stundenlang, tagelang.
Wir haben Zeit.
Wir schon, ja. Genau. Ich bin jetzt bereit. Ich habe mir ein Bier ausgetrunken.
Ja,
und Christian auch. Ich wäre jetzt bereit für den zweiten Drink. Ich kann das Etikett nicht sehen, deswegen. Ich weiß immer noch nicht, was es ist.
Ich muss gerade noch was aus meinem Rucksack holen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Die gehört dazu. Wir brauchen aber noch ein Messer dafür.
Dann,
Ein scharfes. So ein Kneipchen.
Irgendwas, was eine Limette zerschneiden kann am besten.
Eine Limette zerschneiden muss. Dann verlassen wir dich jetzt einfach mal beide am Tisch.
Cool. Ja, das macht überhaupt nichts. Dann spreche ich hier einfach alleine weiter. Das ist in Ordnung. Okay, es gibt offensichtlich Limette. Das Getränk, was vor mir steht, ist in einer Flasche mit einem sehr schönen Holzkorken. Es hat ein bisschen die Farbe von Aperol, aber natürlicher, sage ich mal. Und bin gespannt, was jetzt passiert. Außerdem stehen hier 3 Shotgläser. Perfekt. Genau mein Ding. Und Christian kehrt zurück zu mir.
Puh. Ich finde es so schön. Das Schönste an dieser Situation ist eigentlich immer so, dass du dann nie anfängst, so zu erzählen, als hätte man den Raum oder das Haus verlassen.
Ja, ich weiß ja nicht genau, wann er wiederkommt und was jetzt noch passiert. Du hast jetzt hier den Chapo allein in der Küche gelassen und der schneidet
dann. Wenn er laut redet, dann kann er auch noch mit dir mitwirken.
Muss er nicht. Er darf sich ganz konzentrieren auf, auf seine Limetten. Genau. Guck mal, es geht schon los. Ich muss gar nichts mehr überbrücken. Sehr schön hast du die geschnitten. Toll. Limette, sehr unterschätztes Obst, finde ich.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Mag ich. Oh, die riecht schon so krass.
Es ist das Schönste jetzt gerade, dass er neben mir steht. Und
Okay, was muss man machen? Brauchen wir auch Salz oder Zucker oder so? Nee. Was ist das denn jetzt?
Also ich habe mitgebracht...
Mit
auf die Nuss.
Nice.
Der, glaube ich, bis heute nicht mal auf der Karte steht im Rind und den ich auch sonst noch nie irgendwo gesehen habe.
Voll das schöne Etikett.
Ja.
Diesen Sound, den finde ich auch fantastisch.
Das Schöne, ich habe extra die kleinen Shotgläser, die du irgendwann mal vorbeigebracht hast, sind jetzt immer noch bei mir rumstehen. Nicht, dass sie irgendwann mal gesucht werden.
Also das Etikett ist wunderschön, da ist ein Tier drauf, oder?
Ein Tier?
Ich glaube schon. Guck mal, so ein kleiner Vogel.
Eichhörnchen.
Ach, ein Eichhörnchen. Oh, er gibt doch Sinn mit der Nuss, ne? Hauptsache ein Vogel. Okay. Oh mein Gott.
Und zwar ist der voll auf die Nuss ein Haselnusslikör.
Oh mein Gott. Mein
Lieblingslikör. Und als ich das erste Mal vorgeschlagen bekommen habe, habe ich nur gedacht, oh nein, bloß nicht. Und dann hieß es nur, ja nee, mach dich locker, Chapeau. Das Ding ist, ist süßer wie ein Haselnussbrand. Das ist, ist ein Likör. Und ich soll es einfach mal probieren. Und ich habe das auch immer wieder, zeige ich das anderen Leuten, die zum Beispiel jetzt irgendwie Kommilitonen, wenn die aus Frankfurt rüberkommen und das erste Mal im Rind sind, schlage ich jedem einmal vor, mal so ein Voll auf die Nuss zu probieren. Und es gibt niemanden, dem der noch nie geschmeckt hat. Also jeder mag das Ding und jeder will dann auch öfter mal auch noch eine zweite Runde.
Ich finde auch, also man muss dazu sagen, heute ist der letzte Tag der Fastenzeit. Ja. Und ich muss erstmal schlucken. Und es riecht so gut. Also ich faste keinen Alkohol, sondern ich faste so Süßkram und so. Und das riecht einfach wie so ein Nougat-Croissant. Es riecht einfach so gut. Mhm. Ich fange gleich an zu weinen. Ich finde es richtig krass. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es übrigens auch sehr schön, dass du so Rüsselsheim-Ambassador-mäßig unterwegs bist und dass du deine Kommilitonen hierher kriegst. Ja. Das habe ich mit meinen nie hinbekommen.
Ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um das irgendwie ansatzweise mal die Leute überhaupt zum Nachdenken dazu zu bringen. Ich wurde am Anfang immer belacht und belächelt. Und die Leute haben immer gemeint, hier, Rüsselsheim, was sollen wir da machen? Das ist doch nichts. In Frankfurt haben wir alles, warum sollen wir ins publique Rüsselsheim kommen? Und dann habe ich irgendwann mal ein paar Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, komm, wir kommen jetzt einfach mal mit. Und dann bringe ich dann immer wieder mal ins Rollwerk oder ins Rind oder man geht dann irgendwie danach nochmal ins Leonidas was essen.
Classic.
Und ich habe die Leute mittlerweile so weit bekommen, dass ich regelmäßig angeschrieben werde, hier Max, wann ist denn mal wieder was im Rollwerk, wollen wir mal wieder ins Rind? Das ist ja, und die Leute sind immer begeistert davon.
Nice.
Und ein Kommilitone wollte sogar teilweise schon, der wollte schon öfter einfach, auch gerade in der Klausurenphase, wenn wir dann irgendwie 12 Stunden in der Bib waren und gelernt haben und abends heimgefahren sind, wollte der nochmal mit nach Rüsselsheim kommen. Mega. Einfach, um nochmal eine Gyros-Pita zu essen.
Siehst du mal. Ich hoffe, die kommen auch alle zum Festival.
Ja.
Das wäre cool.
Ein paar waren schon da letztes Jahr.
Echt?
Ja.
Ah, oh, mega. Guck mal, das ist Rüsselsheim.
Und dieses Jahr werden es noch mehr, hoffe ich.
Oh ja. Oh ja. Genau.
Limette zu Haselnuss hätte ich jetzt persönlich nicht sofort kombiniert.
Klingt sehr abwegig, ja. Mhm.
Wie muss man das trinken?
Da streiten sich die Geister.
Okay.
Und egal, was ich jetzt sage, ich werde bei meinem nächsten Rindbesuch verflucht.
Okay.
Und zwar gibt es da Team, ich quetsch die Limette rein ins Glas.
Mhm.
Oder eigentlich für mich die einzige Option, ich beiß vorher rein und
so
trinke
dann. So Tequila-mäßig?
Ja, nur bei Tequila trinkst du ja erst und beißt dann rein, glaube ich.
Ah, ich glaube, auch da streitet man sich manchmal.
Also ich kenne es bei Tequila so, dass man erst trinkt und dann reinbeißt.
Mhm. Bei Tequila kommt noch das Salz dazu. Ja. Aber es ist erst, das ist jetzt die Frage.
Ich glaube, das ist lecken, beißen, schlucken.
Genau.
Ja. Nee.
Nee, andersrum. Nee, also erst Salz lecken, dann schlucken.
Ist auch egal.
Anyway, und wir haben hier heute kein Salz.
Salz brauchen wir hier gar nicht. Ich beiß lieber rein und trinke dann.
Ja, reinquetschen wird schwierig, weil du hast hier ein bisschen...
Ja, ich
habe ein bisschen voll gemacht.
Das war auch der Plan, dass bloß nicht reingequetscht wird.
Oh, das ist super sauer. Okay, gut, dann probieren wir das jetzt mal. Ich lasse mich gerne hier von neuen kulinarischen Offenbarungen überzeugen. Okay.
Auf uns.
Prost.
Ja, Prost. Mhm. Mhm, Kaugeräusche.
Ich fand es jetzt nicht so sauer.
Ich muss zugeben, das sind wirklich saure Limetten.
Ah, die Kombi ist mega nice.
Oder? Mhm. Das ist so eine schöne, frische Säure kombiniert mit der mhm. Süße von der Haselnuss. Das ist eine so schöne Komposition.
Und Cuisine hier heute. Du bist so ein Mann vieler Facetten. Das muss ich echt sagen. Das ist echt. Ja. Den letzten Shot, den ich übrigens im Rind getrunken habe, das war an deinem Geburtstag, Max, war ein Erdbeerlimes. Und er war fantastisch. Christian seufzt.
Nee, es geht um Geburtstag. Das
ach
ist
so.
Ja. Es tut mir immer noch furchtbar leid, dass ich nicht gekommen
bin. Ich war ja da. Und das ist schon echt selten, dass ich freiwillig abends nach 8 Uhr mal aus dem Haus gehe. Also.
Guck mal. Stimmt. Ja, und die eine Hälfte von Stallzeit, das ist auch immer ein Teil.
Genau, repräsentativ.
Von dem anderen dabei. Wunderbar.
Ich möchte ein
ja.
Ding aus dem... Fragebogen für einen mit einem Knöpfchen-Ding. Zuerst kommt das Ding aus dem Fragebogen. Wir haben unsere Reisekategorie so ein bisschen abgewandelt. Wir haben immer gefragt, der beste Reisetipp oder wie auch immer, den haben wir abgewandelt zu dem besten Tipp auf Reisen, weil wir das spannend finden. Also klar finden wir es auch spannend, wo ihr gerne hinfahrt, aber so der beste Tipp auf Reisen, das hat, glaube ich, angefangen mit Kim, der damals gesagt hat, alleine reisen ist so sein Ding. Deswegen fragen wir jetzt oft danach, der beste Tipp auf Reisen. Und das ist bei dir eine gute Playlist und die richtige Gesellschaft. Einerseits interessiert mich die Gesellschaft. Wie ist denn die richtige Gesellschaft? Weil es gibt ja Leute, die finden BeifahrerInnen gut, die gar nichts reden. Oder welche, die viel reden. Oder welche, die mitsingen. Was ist denn für dich eine gute Gesellschaft?
Ich glaube, eine gute Mischung aus allem. Das ist, die gute Gesellschaft hängt natürlich auch immer vom Trip an. Vom Trip ab. Das ist, also ich finde es immer ganz gut, wenn irgendwie nicht so eine große Stille ist im Auto. Wenn die Stille haben wir, dann hole ich ja einfach meine Weihnachtskugel raus. ansonsten sitze ich dann, also gerade bei längeren Fahrten, wir sind schon vor 2 Jahren war das, glaube ich, sind wir nach Jesolo runtergefahren zum Camping.
Boah, bis Italien. Was, wo ist Jesolo? Ist das?
Bei Venedig ist das direkt.
Okay, also noch ein bisschen weiter oben.
Ja.
Okay.
Ja, es waren 12 Stunden, die wir da durchgefahren sind. Da war ich auch gut am Ende danach.
Glaube ich.
Wow. Und wenn da jetzt aber irgendwie mal eine längere Zeit Stille gewesen wäre, wäre irgendwie doof gewesen. Auch wenn jetzt irgendwie, das wäre jetzt keine unangenehme Stille oder sowas, aber ich quatsch dann irgendwie lieber mit den Leuten. Und dann gerade dazu noch die richtige Playlist.
Das ist das Stichwort, würde ich
die,
sagen.
Die brutal wichtig ist.
Erstellst du die oder dürfen andere Leute die auch theoretisch mitbringen?
Die anderen sollen da ruhig auch ruhig was reinmachen, so ist das nicht.
Du bist ja Musiker, das ist ja, das haben wir fast, ist ein bisschen an den Rand gerückt über den ganzen, die ganze kulinarische Finesse hier. Das heißt, du hast natürlich auch erstmal wahrscheinlich einen distinguierten Geschmack, was so Musik angeht. Und vor allem, finde ich, hast du auch, also ich schätze dich als jemand ein, der, habe ich schon gesagt, so ein bisschen oldschool ist im Musikgeschmack. Ist das so?
Überhaupt nicht.
Echt?
Überhaupt nicht.
Weil in meinem Kopf hörst du nur so die alten Sachen.
Nee.
Ach stimmt, aber du bist ja auch voll der Jupiter-Fan. Du magst ja auch voll so Indie-Pop, ne?
Also,
Tatsache.
Ich höre auch ganz viel Rap und Hip-Hop. Jetzt eher weniger so die 2000er, sondern eher so das aus den letzten Jahren. Ich sag mal so diese New Wave-Geschichte, gerade hier aus Deutschland, die catcht mich richtig. Da bin ich auf vielen Konzerten regelmäßig. Und ich glaube da, ganz wie du sagst, auch so Indie-Pop-Geschichten begeistern mich da sehr. Das ist bei mir irgendwie so eine ganz, ganz wilde Mischung, die kaum greifbar ist, die ich aber auch ganz gut finde, weil das macht, also das, dadurch bin ich immer offen gegenüber neuer Musik und auch die Freunde zeigen mir dann immer wieder neue Sachen, dann kann ich auch entweder sagen, ja nee, das ist überhaupt nichts oder das mag ich richtig und ohne jetzt irgendwie sagen zu müssen, das ist überhaupt nicht meine Musik. Und ich glaube, das ist ganz ganz gut, dass man da irgendwie so vielseitig aufgestellt ist und nicht so engstirnig dann da durchgeht.
Finde ich auch, das finde ich sympathisch. Früher war das immer ein Makel, dass wenn man gesagt hat, ja, ich höre fast alles.
Das macht dich auch, das ist auch diese, was dich auch so ein bisschen ungreifbar macht, finde ich tatsächlich. Weil so die Situation, man weiß, was du für eine Musik machst. Wenn wir jetzt gleich zu der Kategorie kommen, dann ist es nämlich genau dieses Oldschool und Klassiker. aber dann hört man dich dann teilweise auch über irgendwelche Hip-Hop-Tracks und Künstlerinnen da sprechen und denken, okay, wo kommt das alles her?
Never let them know your next move.
Genau, und das ist Wahnsinn. Aber macht sympathisch. Und deswegen die beste Entscheidung, dass du dich um diese ganzen Bewerbungen kümmern kannst und dann auch
so ist
man dir auch gut vertrauen kann, wenn du was rauskickst. So,
die
aber
Playlist
jetzt kommen wir.
Ist das Stichwort.
Genau. Der beste Song der Welt. Und du hast einen Klassiker dabei.
Ja. Ich hab den noch 3-4 Mal abgeändert. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich Black Dog von Led Zeppelin drin stehen. Weil das irgendwie so einfach der Track ist, der mich auch so, wo ich immer noch weiß, als kleines Kind mit 6, 7 habe ich dann immer die CD genommen, immer das, die CD reingeworfen, dann immer auch den Song gehört. Oder dann hatte ich erst noch stehen Money von Pink Floyd.
Money.
Weil ich einfach den Song irgendwie in Stresssituationen, gerade irgendwie vor wichtigen Prüfungen, höre ich den Song dann und dann fährt er mich, warum auch immer, komplett runter. Der hat irgendwie so eine ganz beruhigende Wirkung auf mich, gerade wenn dann irgendwie irgendwann der Saxophon-Solo noch einsteigt. Aber am Ende ist es dann The Great Gig in the Sky geworden von Pink Floyd, vom selben Album. Eine wahnsinnig gute Nummer, die mich immer wieder sehr berührt, wenn ich auch gerade die Live-Version höre. Und da gibt es auch noch ein Cover von einer anderen Band, The Main Squeeze, die den Song gespielt haben. Unglaublich gut. Und dieses Cover hatten wir ja auch dann mit Mighty Ignition gecovert beim Bel Air letztes Jahr. Da hatten wir dann Sarah, von, die dann eigentlich ja nur bei Baska mitgesungen hatte bei dem Auftritt, hatten wir aber nochmal auf die Bühne geholt, weil die mit ihrer Monster-Mega-Stimme dann da das Ding abgerockt hat.
Geil.
Und ich kriege da heute noch, wenn ich es nochmal anmache, irgendwie unsere Aufnahmen oder auch wenn ich den Song höre, kriege ich immer wieder Gänsehaut.
Cool.
Weil das Besondere daran ist auch, du hast keinen Text. Du hast ganz am Anfang mal irgendwie so eine Voice-Line, die was reinspricht, aber du hast, das ist in der Regel immer eine Frauenstimme, die dann riesen Solo mit richtig Wumms auspackt, aber du hast keinen Text da drin. Und das sticht irgendwie voll raus aus all den anderen Songs.
Gute Wahl, würde ich sagen.
Es hat 22 Folgen gebraucht, bis wir mal bei Pink Floyd angekommen sind. Also es ist, es spricht auch so ein bisschen für unsere Playlist, dass da auch was zum Entdecken ist, alles dabei. Ich würde aber dir den Vortritt lassen.
Ja, gerne. Ich habe lange geschwankt, ob ich jetzt tatsächlich was aus dieser neueren Schiene, die du gerne magst, Max, reinpacke, aus dieser deutschen, oder auch eher ein Classic. Ich würde dir die Wahl überlassen und dann sage ich, was ich nehme. Also dann reveal ich quasi den Song. Möchtest du lieber was aus der deutschen Szene oder möchtest du was so was ganz Klassisches?
Was hörst du denn mehr? Welchen von den beiden Songs?
Vermutlich doch das Klassische, oder?
Was würde jetzt dein Spotify Recap sagen? Dein Spotify Flashback?
Nicht das Klassische.
Okay.
Komm, ich pack den deutschen Song rein. Stanowski, kennst du?
Nee.
Kann ich dir total empfehlen. Geht so ein bisschen in die Maiberg an Maikantarei Richtung, Trockener Tabak. Ein super Song, sehr deprimierend, sehr Herzschmerz, sehr traurig wieder. Aber du hast es ja so gewollt. Der andere wäre witzig gewesen. Genau, nee, das ist ein wirklich cooler Song und der Künstler ist nicht so krass durch die Decke gegangen, noch nicht, wie so Leute wie Levin Liam oder so. Ja. Aber höre ich trotzdem total gerne. Stanowski mit V und Y am Ende und Trockener Tabak. Christian,
was hast du mitgebracht? Es spielt mir so wunderbar in Karten.
Boah, als hätte ich
Weil ja, es war, glaube ich, in der letzten Folge angemerkt worden ist, dass meine Songs immer so auch so leicht deprisen, sehr tiefgründig sind, habe ich mir einfach mal genau in der Folge, wo wir Musiker hier sitzen haben, mir das absolut nicht Depri und nicht tiefgründige Lied rausgesucht von einer Band, deren Namen auch Fragen aufwirft, wenn man es nicht kommentiert. Und zwar den Song Welcome to My Parents' House von der Ninja Sex Party.
Hatten wir die schon mal?
Nein.
Aber wir haben schon mal über die gesprochen, glaube ich.
Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber so Fun, Rock, Pop und alles, also so lustige Lieder in verschiedensten Stilen und bestehend aus Danny Sexbang und Ninja Brian. Also geile Typen und also der Sänger eigentlich heißt Dan Evidon und auch eine mega Stimme und hat auch zig Musikprojekte auch am Laufen. Und eines davon ist eben NSP, also die Ninja Sex Party. Das ist einfach nur Hola, Fun Rock und alle möglichen. Und Welcome to My Parents' House ist so, er schleppt eine Dame im Club ab und macht ihr dann sein Elternhaus schmackhaft, weil er da ja alles hat. Freies Essen. Die Mutti kümmert sich um alles und sowas. Und versucht dann währenddessen dann eben sein Date irgendwie klar zu machen. Und das ist kein tiefgründiger Song. Deswegen packe ich den heute auf die Playlist.
Sehr gut.
Und gehe in zwei Wochen genau wieder zu meinem Muster über und mache einfach
perfekt
den anderen Kram.
Dann kehren wir uns wieder um. Wir machen heute einfach rollenverkehrt. Haben wir ja schon direkt am Anfang gemerkt.
Ja.
Ja, perfekt. Wir haben noch ein Segment, ein Classic sozusagen. Eigentlich hätten wir noch zwei, aber Max hat eins verkackt.
Nein, verkackt.
Schande über mich.
Nein, Max hat eins aufgespart, sag ich mal. Wir überlegen jetzt gerade noch, das können wir eventuell schneiden, mal gucken, ob wir das trotzdem sagen, was es ist, oder?
Also, warte mal, ich drücke einfach mal den Knopf. Da ist der Herzschlag nämlich noch besser, weil es die Spannung noch mehr erhöht, wenn wir es irgendwann bekommen.
Unser Schrottgeschenk.
Was wär's gewesen?
Also erstmal, was ist passiert? Ich bin einfach ein Peindo gewesen.
Liegt es auf deinem Schreibtisch neben der Krawatte?
Nee, dann hätte ich es ja nicht mehr wiedergefunden. Hätte ich es ja bewusst gesucht gehabt. Ich habe es mir extra noch zurechtgelegt, habe es aber einfach vergessen, vorhin jetzt mitzunehmen.
Was wäre es gewesen?
Also ihr wollt ja immer irgendein Schrottgeschenk und ihr beschwert euch ja auch immer wieder, dass das ja so nützlich ist, was ihr hier kriegt.
Nee, wir kriegen immer Geschichten dazu erzählt und dann, ja, dann ist es nicht mehr so,
wieder,
das ist nicht so schrottig.
Das holt es wieder hoch.
Und zwar hättet ihr von mir einen Nike-Schuh-Karton bekommen mit ein paar Latschen drin, die unglaublich hässlich und schrecklich sind.
Oh, das ist ja richtig cool. Wir kriegen das noch, ne?
Ja, ja, klar.
Perfekt. Cool. Wo kommen die her?
Und zwar hat mein Vater mal jemandem bei irgendwas geholfen. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Schon ein paar Jahre her. Und dann war die Person, wollte sich irgendwie bedanken und hat dann ihren Dank ausgedrückt. In diesem Nike-Schuh-Karton.
Das ist auch ein Special-Geschenk, ehrlich gesagt.
Und dann kam ich irgendwie, das war ganz am Anfang von meinem Studium oder noch in der Schulzeit, kam ich heim und hab dann bei uns im Flur diesen Nike-Schuh-Karton gesehen und hab mir gedacht, was ist denn jetzt los? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und dann mache ich das Ding auf und dann gucken mich da so hässliche Treter an.
Das bin ich richtig gespannt.
So ganz schreckliche Dinger.
Was haben die für eine Farbe?
Das ist so ein komisches Braun, das so in Richtung Schwarz geht, aber auch eventuell Graus, ich kann es nicht genau sagen.
Von Nike?
Nee, eben nicht.
Ach so! Oh.
Und die Dinger sind auch noch in Schuhgröße 38.
Oh, perfekt, die passen mir.
Ja, schön.
Die passen dir?
Ja.
Dann müssen die auch nicht bei
dann
mir stehen.
Dann kriegst du die beim nächsten Live-Podcast.
Wie sehen die denn aus?
Schrecklich.
Das reicht.
Man kann es sich besser beschreiben.
Aber sind es denn Damenschuhe?
Nee.
Okay, du musst sie auf jeden Fall immer noch vorbeibringen. Es klingt sehr intriguing.
Und wir hatten schon überlegt, irgendwie bei einer Familienfeier die Dinger dann einfach irgendwo hinzustellen zu den anderen Schuhen von den restlichen Familienmitgliedern. Haben uns dann aber doch irgendwie dagegen entschieden.
Ja, perfekt, die sind super aufgehoben.
Und jetzt habe ich mir gedacht, komm jetzt, wir können den Platz gebrauchen.
Perfekt, wir freuen uns drauf.
Und ich hab noch gehofft, dass sie dir passen, ehrlich gesagt.
Geil. Also ich habe 38, 39, mal gucken. Vielleicht fallen sie ja ein bisschen größer aus. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich finde es auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr schlimm, dass du es vergessen hast, weil irgendwie macht es noch cooler jetzt. Weil wir haben alle dieses Bild im Kopf und wir wissen alle nicht so genau, wie die aussehen, aber ihr erfahrt es natürlich.
Aber die Schuhe wandern auch zu dir. Weil
ja, beim Live-Podcast werde ich sie zumindest mal anprobieren.
Oh ja, ja. Oh ja.
Das nehme ich mal nicht so als kleines Gimmick noch mit rein.
Ja, an der Stelle wollte ich schon zum Anfang eigentlich irgendwie der Folge sagen, weil deine Eltern wurden jetzt schon sehr häufig angesprochen. Ja. Einfach mal die Möglichkeit. Also Riesen-Shoutout an deine Eltern.
Ja, das unbedingt.
Die sind immer dabei. Das
Eltern jetzt riesig ärgern.
Ah.
Besonders mein Vater will nicht erwähnt werden, aber ich habe ihnen so viel zu verdanken. Seitdem ich klein bin,
ist richtig krass.
Unterstützen die mich, fahren überall hin mit. Ich habe noch nie einen Auftritt irgendwie ohne meinen Vater oder ohne meine Mutter gespielt. Das gibt's gar nicht. Und da bin ich so unglaublich dankbar für, dass sie mir auch einfach die Freiheit geben, mir das Vertrauen schenken. Das hat wirklich nicht jeder und das ist ein großer Luxus.
Finde ich auch. Also deine Eltern sind wirklich immer da, das ist echt richtig cool.
Ja, also wirklich.
Und packen auch überall mit an. Also nicht nur, dass sie einfach da sind, die packen einfach auch mit an.
Das ist auch ganz toll. War das schon dein Gastkommentar?
Nee.
Dann aber jetzt.
Ich mache ganz kurz mit einem Wort Fruchtzwergeeis.
Das ist der Kommentar.
Ja, also, und Outro.
Nee, die Leute sollten alle irgendwie mal Fruchtzwergeeis ausprobiert haben. Ich bin da jetzt vor ein paar Monaten wieder drauf gestoßen und esse jetzt eigentlich täglich eins, zwei von den Dingern.
Deswegen bist du so groß geworden. Ist,
nee, das ist eine andere Geschichte. Das ist jeden Morgen Honig mit Nudeln als Kind. Honig mit Nudeln. Ja, dann...
Und du hast alles wieder zunichte gemacht, was du für mit deiner Komposition...
Honig mit Nudeln oder Nudeln mit Honig?
Ich habe das immer aufgetischt bekommen, ich kann da nichts machen.
Ich glaube, wir müssen deine Eltern mal einladen.
Riesen-Shoutout an deine Eltern.
Und dann sind die Fruchtzweige jetzt wieder aufgetaucht.
Ich habe dann irgendwie in irgendeinem Prospekt mal vor ein paar Monaten dann diese Fruchtzweige wieder gesehen. Und wir haben auch zu Hause noch... Die gab es natürlich auch als kleines Kind. Und da gab es dann immer noch so Plastikstäbchen dazu, um genau dieses Eis zu machen.
Ja.
Und dann habe ich die auch nochmal angelacht. Dann hab ich mir die Dinger nochmal geholt. Jetzt haben wir die packungsweise im Kühlschrank stehen.
Geil. Aber ich fand es auch mal cool, dieses Ding da reinzurammen, ja, diesen Plastiklöffel dann. Und das war schon mal...
Es ist halt auch einfach ein wahnsinniger Marketing-Erfolg gewesen. Oder total. Einfach auf die Idee zu kommen, ja, friert das Ding mal ein.
Die Größe ist perfekt.
Es gibt ja mittlerweile auch so große Pots. Also noch größere Pots. Okay.
Das finde ich, macht aber die Nostalgie ein bisschen kaputt.
Ja gut, die Nostalgie ist kaputt gegangen, als diesen Dino dann als Maskottchen oder sowas gemacht haben. Das war für mich, da war Fruchtzweige für mich vorbei. Ich weiß nicht mehr, was davor war.
Davor gab es was?
Ich meine, es waren Fruchtzwerge.
Diesen Switch kann ich mir aber auch nicht
erinnern. Ich kann mich nur an den Dino erinnern.
Aber generell ja, gut,
du bist aber
ja
auch. Oh mein Gott. Ich meine, es waren tatsächlich so kleine, also wie früher bei Plus die kleinen Preise. Irgendwo so was Kleines, die dann so rumgerannt ist und sowas.
Ich glaube, Plus gab es überhaupt nicht mehr.
Plus ist jetzt, glaube ich, Netto und keine Ahnung.
Ach so.
Das war der, wo war denn der Laden?
In Königstetten gab es auf jeden Fall
Königstetten,
einen.
Genau.
Da also war dann so später der eine Penny drin, bevor er dann in das Gebäude gezogen ist, was dann abgebrannt ist. Da warst du aber schon auf der Welt, als der Penny in Königstetten abgebrannt ist. Ja. Das war doch erst vor ein paar Jahren.
Ja, das ist nicht so lange her.
Aber kleine Preise war super, weil da gab es Gummibärchen.
Die kleinen Preise.
Also die könnt ihr googeln. Die dürft ihr gerne googeln. Also und googelt mal nach Fruchtzwerge, was vor dem Dino da war. Weil ich, keine Ahnung. Aber es war besser als der Dino.
Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute so Fruchtzwerge-Eis kennen. Und ich werde immer belächelt, wenn ich sage, dass ich das esse.
Das ist mega. Was ist deine Lieblingssorte?
Das variiert. Also die Pfirsich ist schon richtig gut, aber auch, ich glaube, Erdbeere ist auch super. Schon richtig gut.
Aber es ist gar nicht jetzt Banane.
Banane und Apfelbirne ist, glaube ich, noch die vierte Sorte, die es gibt.
Apfelbirne, ja. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Vanille gab es noch bei mir. Vanille ist nee. Vanille, oder? Gab es nicht? Ah nee, Vanille war keine Vanille Frucht, das kann ja nicht sein.
Nee, es war, ja, Banane, Erdbeer.
Pfirsich? Doch,
Pfirsich.
Was ist
irgendwas fehlt, das muss ja eine gerade Zahl sein.
Ja, Himbeere?
Das kann
Himbeere sein. Also es gibt auch noch, Himbeere gibt es auch noch. Es sind insgesamt fünf Sorten.
Ich habe jetzt an Kirsch, aber Kirsch ist, glaube ich, zu weit entfernt. Googelt einfach mal danach. Ja, ein Banane, sehr guter Banane war früher
googelt mal. Und kauft es.
Und kauft es
und macht Eis
als
da
würden
draus.
Wir von den, wollen wir die mal als nächstes Bel Air Sponsoring irgendwie ranholen? Ey, das ist ja auch richtig cool. Das ist ja richtig cool. Oh Mann, ey, ja, Fruchtzwerge-Eis. Ist so geil, es kommt alles wieder.
Ja.
Wir sind so alt. Wir sind so alt, dass wir die kleinen Preise noch kennen. Die kleinen
die
Preise.
Waren super.
Die waren sehr
die
super.
Die Werbespots waren super.
Ja, die waren so orange, oder?
Die waren orange.
Waren Einsen und Fünfen, waren einfach Zahlen, ne?
Genau. Ja, kleine Preise. Und das war das Coole an diesen Gummibärchen, weil das war auch nicht so, die haben sich dann nicht so gesagt, ein bisschen Gummibärchen, ein bisschen Merch, wir machen jetzt eine Form und pressen da den Gummibärchen-Zeugs rein, sondern das waren auch immer verschiedene. Also du konntest dann wirklich in der Tüte die Preise dir dann zusammenlegen.
Ich glaube, die durfte ich nie haben. Oder ich war dann schon aus dem Alter so ein bisschen raus. Weiß ich nicht. Wir werden es nicht erfahren. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch keine mehr. Vielleicht noch auf Ebay so ganz harte, so uralte.
Und dann schön teuer.
Es gibt ja diese Nostalgie-Shops. Da vielleicht hat sich irgendjemand die Form gesichert. Und
oh ja, stimmt, voll der gute Gedanke.
Fruchtzwerge-Eis. Googelt nach Fruchtzwerge-Eis, googelt nach dem, was vor, heißt ja nicht, nee, Danny Dino ist es nicht, dieser komische
Danoni,
Dino.
Danoni, oder?
Danoni, ich weiß es nicht.
Er hat einen Namen, aber Danoni würde passen.
Das wäre jetzt mein erster Guest gewesen, keine Ahnung.
Das ist ja dann auch das Schlimme, denn das war am Anfang jemand im Kostüm und jetzt ist es animiert und das macht es nur noch schlimmer.
Danino?
Ich glaube, es müsste Danino sein, weil Danny Dino kann nicht sein, weil Danny ist ja Danny Sahne.
Ja.
Sehr viel... Name-Dropping hier jetzt von irgendwelchen...
Wir werden jetzt auch gleich einfach mal... Ich drücke einfach mal...
Drück schon mal aufs Knöpfchen. Ich finde, das ist okay.
Wir haben ja ein bisschen Zeit, so in dem Kontext.
Ja, ja.
Nee.
Oh Mann.
Wir machen jetzt gleich mal kurz Google-Rundfahrt und gucken nach den kleinen Preisen, gucken nach den Fruchtzwergen.
Ja.
Was gab es noch früher? Was gab es noch so tolle? Ah,
dieses Schwimmbad-Süßigkeiten halt so, ne? So ja, diese UFO-Zuckerwatte. Mhm. Und diese Dipfinger.
Der Kaktusfinger?
Nee.
Warum? Also, Flutsch. Ja.
Das fand ich immer ein bisschen eklig.
Das waren diese komischen
Süßes. Diese Milky-Eise, diese ganz schlichten, dünnen.
Ja, ja, ja.
Oh, das Beste im Schwimmbad war immer das Eis mit der Wasserpistole drin.
Oh ja.
Ah, wir machen jetzt so einen Nachfragen, einfach so ein bisschen Nostalgie-Trip.
Voll.
bevor jetzt der Song gleich vorbei ist, Stallzeit, Rüsselsheim im Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V., wird unterstützt durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut und ganz neu auch mit der freundlichen Unterstützung der Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut.
Tschüss Max, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.